Hallo und herzlich willkommen zum Butterbrot-Podcast. Lasst es euch schmecken.
Gut, leg mal los, oder?
Okay,
perfekt. Sehr cool. Tristan, dann, ich muss eigentlich sagen, vielen, vielen Dank. Eigentlich müsstest du mich fast begrüßen. Vielen, vielen Dank für die Einladung ins Herrschaftszeiten. Wir hocken in der OMR-Box.
Ja.
Und nehmen heute einen Podcast auf über künstliche Intelligenz. Tristan, magst du einfach ganz kurz den Leuten mitgeben, warum du mir heute ausgerechnet gegenüber sitzt und warum du mit mir heute über künstliche Intelligenz sprichst?
Ja, also ich würde sagen, erstens, warum ich überhaupt hier? Ich glaube, für mich ist künstliche Intelligenz ein Herzensthema. Ich habe das vor vielen Jahren während dem Studium so ein bisschen für mich entdeckt und ich muss davor sagen, ich bin kein Programmierer, sondern ich bin Wirtschaftswissenschaftler und Philosoph, beziehungsweise ist das, was ich studiert habe, wirklich. Und habe halt irgendwann auch gemerkt, was dieser Einfluss sein wird, den wir jetzt natürlich gerade alle spüren von künstlicher Intelligenz wie ChatGPT auf unsere Gesellschaft und habe mir damals vor vielen Jahren gedacht, das ist unglaublich spannend, damit will ich mich einfach besser auskennen und paar Jahre später leite ich den größten Startup-Inkubator für künstliche Intelligenz in Europa, der ist in Heilbronn und habe einen eigenen Kurs an der TU München, AI for Innovation and Entrepreneurship, wo ich praktisch Studenten, die sowohl einen technischen als auch einen nicht-technischen Hintergrund haben, beibringe, wie man künstliche Intelligenz jetzt nicht baut, sondern anwendet. Und berate relativ viele, habe sehr, sehr viele Side-Projekte, die ich mache im Bereich künstliche Intelligenz. Ich atme das Thema so und deswegen freue ich mich, heute hier zu sein.
Sehr cool. Geil. Vielen, vielen Dank, Tristan. Was natürlich die brennendste Frage ist, die ich mir irgendwie selber nicht so hundertprozentig beantworten kann, weil jeder redet drüber, jeder nimmt auch dieses Wort künstliche Intelligenz in den Mund. Aber was ist künstliche Intelligenz letzten Endes?
Ja, ich glaube, künstliche Intelligenz ist eigentlich ein Begriff, der extrem breit ist. Und lass mich vielleicht mal kurz ausholen, um ein bisschen das so in Relation zu setzen. Ich schaue mir immer ganz gerne an, was macht uns irgendwie besonders und was macht uns aus. Uns Menschheit macht aus, es gibt viele Sachen. Eine davon ist, dass wir neue Werkzeuge bauen und entwickeln und auch nutzen. Und das ist für mich nichts anderes als Technologie. Schauen wir uns jetzt mal die meisten Werkzeuge an, die wir in unserer Lebensgeschichte gebaut haben. Also die meisten Technologien haben dazu geholfen, unsere physischen, körperlichen Fähigkeiten zu verbessern. Ja, wie zum Beispiel das Auto, das geholfen hat, uns von A nach B zu bringen. Jetzt seit relativ kurzer Zeit, seit 100 Jahren, seitdem es Computer gibt, sind wir das erste Mal in der Lage, unsere kognitiven, unsere geistigen Fähigkeiten zu verbessern. Und das Spannende daran ist, dass Intelligenz, also diese Verbesserung dieser kognitiven Fähigkeiten, Intelligenz ist eine der Voraussetzungen dafür, dass wir neue Technologien entwickeln. Und da passt jetzt natürlich künstliche Intelligenz rein. Es gibt sehr viele verschiedene Definitionen von künstlicher Intelligenz, aber ich denke mal so die einfachste ist, wenn ein Algorithmus oder eine Maschine eine Aufgabe übernimmt, die, wenn es ein Mensch machen würde, Intelligenz brauchen würde, nennt man künstliche Intelligenz. Das ist sehr breit und mittlerweile gibt es so kleinere Streams darunter, zum Beispiel maschinelles Lernen, wo man praktisch Maschinen beibringt, auf Daten sie zu trainieren und zu lernen und nicht mehr spezifisch zu programmieren.
Mhm. Aber es ist ja nicht Intelligenz im Sinne von Lösungsfähigkeit besitzen oder so Kreativität, sondern so wie ich es immer verstanden habe, ist es ja eigen, also ist diese künstliche Intelligenz, auch ChatGPT zum Beispiel jetzt gerade, ein Programm oder eine große Menge an Daten letztendlich aus der Vergangenheit aber,
ja,
die von Menschen geschrieben wurde und deshalb wirkt es auch irgendwo menschlich, aber die eigentlich nach einem Schema abläuft, so habe ich jetzt verstanden.
Ja, also ich glaube, man muss so ein bisschen unterscheiden, wenn wir künstliche Intelligenz meinen und davon sprechen, das hat nichts mit Intelligenz zu tun. Das hat nichts mit unserer menschlichen Intelligenz zu tun. Deswegen unterscheidet man eigentlich auch zwischen, was man im Deutschen schwache künstliche Intelligenz nennt. Und das sind dann KI, die extrem gut ist in einer spezifischen Aufgabe. Beispiel könnte dafür sein, ganz, ganz einfach, ganz banal, ein Spamfilter, wo E-Mails kommen und der Spamfilter erkennt, basierend auf dem Text, ist es ein Spam oder nicht, und tut es in Spam oder nicht Spam rein. Das ist Und ich kann so einen Algorithmus, den ich dafür habe, einen Spamfilter, kann ich dann nicht nehmen und der kann dann auf einmal mein Auto fahren oder Schach spielen. Und das ist eigentlich, was uns Menschen auszeichnet, dass wir in einem Bereich was gelernt haben und es im anderen Bereich anwenden können. Ich könnte dich zum Beispiel zu mir nach Hause einladen. Du warst noch nie bei mir zu Hause, könntest zu mir in die Küche kommen und dir wahrscheinlich selbst einen Kaffee machen, obwohl du noch nie da warst und es noch nie gesehen hast. Und das ist, was uns menschliche Intelligenz ausmacht, dass wir in einem Bereich was lernen können, das auf einen anderen transferieren können. Im Bereich künstliche Intelligenz geht es nicht, noch nicht, sondern hat man immer verschiedene Algorithmen, die zusammenarbeiten. Jetzt bei Sachen wie ChatGPT, so wo wir praktisch Sprache haben, wirkt es ein bisschen anders, dadurch, dass wir Sprache sehr breit einsetzen. Also du kannst praktisch mit Sprache, kannst du mathematische Formeln beschreiben oder kannst Beweise machen, aber kannst auch Bilder beschreiben. Wir setzen Sprache sehr breit an und deswegen mit diesen sehr potenten Sprachmodellen, die wir haben, wie im Fall von ChatGPT, wirkt es sehr breit und sehr mächtig. Aber letztendlich ist es immer noch schwache künstliche Intelligenz. Mhm. Also sehr gut in einer spezifischen Aufgabe, vorherzusagen, was die beste Antwort ist auf die Frage, die wir haben.
Ja. Woran glaubst du, liegt es, dass, weil ChatGPT, wann ist es rausgekommen? Ende letzten Jahres?
Also ChatGPT, so wie es ist Ende, ich glaube im Dezember oder November, ich weiß es gar nicht genau, wann der Tag war, ist es praktisch rausgekommen.
Rausgekommen, ja. Okay. Woran glaubst du, liegt es, dass genau das Ding jetzt, weil künstliche Intelligenz gibt es ja auch schon länger und es wurde ja auch schon, also es ist jetzt ChatGPT 3.5 beziehungsweise jetzt 4 rausgekommen. Also es gibt schon länger und diese Modelle und Algorithmen gibt es auch schon länger. Wir haben gerade, oder du hast gerade erklärt, Intelligenz an sich ist es ja nicht. Warum ist es jetzt so, warum geht es jetzt so durch die Decke? Weil wenn du auf LinkedIn guckst, ungefähr jeder zweite Post handelt von irgendeinem AI-Tool oder sonst irgendwas. Wieso geht es ausgerechnet jetzt erst durch die Decke?
Ich glaube, zwei Sachen. Erstens sind die Sprachmodelle sehr, sehr potent von den Sachen, die sie machen können. Aber das ist nicht das, was es wirklich ausmacht. Weil das Spannende ist, das Sprachmodell, das wirklich die Basis von ChatGPT ist, gab es schon viel länger. Ja, das gibt es schon irgendwie seit 2 Jahren. Was jetzt dieser große Unterschied ist, ist diese Usability, dass es super nutzerfreundlich ist zu benutzen und man das ganz, ganz einfach benutzen kann und es einem sehr großen Mehrwert bringt. Und dadurch hat es so großen Anklang. Dadurch ist es ja, das ist die schnellste Applikation, das schnellste Werkzeug, das jemals 1 Million Nutzer hatte, nach nur 5 Tagen. Und nach 2 Monaten hat es über 100 Millionen Nutzer gehabt, weil es einfach so einfach in der Anwendung ist. Und weil es dann doch sehr potent ist. Und es sind diese zwei Faktoren, die wichtig sind. Und klar, ich meine, wir sprechen über künstliche Intelligenz seit den 50er Jahren. Und gerade am Anfang war einfach noch nicht sehr viel möglich. Und da war es noch sehr stark in der Forschung. Und ich glaube, so seit ungefähr 10 Jahren befasst sich die Wirtschaft wirklich intensiver mit dem Thema künstliche Intelligenz. Und oftmals war es sehr schwierig, solche Projekte, die es in der Forschung gibt, gewinnbringend dann auch im Unternehmen einzusetzen. Und jetzt sehen wir zum ersten Mal den Shift und was ChatGPT wirklich geschafft hat, diesen großen Mehrwert sofort zu dem Endnutzer zu bringen. Und deswegen ist gerade der Impact und die Reaktion darauf so groß.
Mhm. Jetzt habe ich natürlich schon, also ich habe natürlich auch so ein bisschen damit gespielt und festgestellt, dass nicht alles immer so perfekt ist und auch, dass nicht immer alles stimmt, was ChatGPT mir als Ergebnis sozusagen liefert. Birgt es nicht auch irgendwo eine Gefahr oder glaubst du, das wird dann letztendlich noch besser? Weil das hat man ja bei Watson damals auch schon festgestellt, also als IBM Watson rausgebracht hat, es ist halt von ganz vielen Trollen irgendwie mit Mist gefüttert worden und am Ende war dieser, was ja auch letztendlich künstliche Intelligenz war, voll mit rassistischen und sexistischen und keine Ahnung was Inhalt, dass sie das Ding wieder abschalten mussten. So, jetzt ist natürlich die Frage, woraus füttert sich letztendlich ChatGPT und birgt es nicht auch irgendwie eine Gefahr der Missinformation letztendlich?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, erstmal das Beispiel, das du gebracht hast, das ist gar nicht IBM in dem Fall, sondern Microsoft.
Watson war von Microsoft?
Nee, ist nicht von Watson. Auf jeden Fall war das Tai, der Chatbot. Also die Geschichte kenne ich. Bei IBM Watson weiß ich gar nicht, weil das auch gar nicht so frei verfügbar ist für die breite Masse. Deswegen glaube ich, handelt es sich da eher um ein Beispiel von bei Microsoft, dass da passiert ist. verschiedene Sachen. Erstens glaube ich, dass man hat einfach das Werkzeug den Leuten gegeben, ohne den wirklich zu beschreiben, wie nutze ich es überhaupt richtig. Und was man jetzt sieht, ist viel für mich immer so, Leute beschweren sich darüber, dass es sehr limitiert ist. Ja, es war immer limitiert, es ist auch limitiert, aber für mich ist so ein bisschen, Leute beschweren sich darüber, als würden sie versuchen, eine Dose aufzumachen und nehmen dafür einen Schraubenzieher und beschweren sich, dass der Schraubenzieher dafür nicht sehr gut funktioniert, um diese Dose aufzumachen.
Was meinst du mit limitiert genau?
Ja, du kannst, gerade was du angesprochen hast, mit diesem faktischen Richtigsein, ja, das Modell ist nicht aufgebaut, natürlich wollen sie faktisch richtig sein, aber so wie es funktioniert, die Funktionalität, gibt es gerade einfach nicht her. Da ist dieses Verständnis nicht da, ob das jetzt faktisch richtig ist oder nicht. Dafür gibt es andere Tools, die auf der Technologie von ChatGPT basieren, die das viel besser machen. Zum Beispiel Perplexity ist ähnlich. Da kannst du eine Frage eingeben. Bei perplexity.ai gibst du eine Frage ein und dann wird es dir antworten. Der große Unterschied ist aber, es durchsucht das Internet in Echtzeit und gibt dir die Quellenangaben an, woher die Informationen stammen. Ja? Und das ist zum Beispiel, um Research zu machen, ein viel besseres Tool. Ich weiß, dass ChatGPT extrem limitiert ist, um faktischen Research zu machen. Deswegen nutze ich es nicht in dem Bereich, sondern nutze es als ein Werkzeug, um mir zu helfen, zum Beispiel schöner zu schreiben, Sachen zu formulieren, neue Ideen zu bekommen. Und dafür ist es ein Werkzeug, das sehr gut ist. Aber das ist das Problem, dass man es dann einfach so in die Öffentlichkeit übergeben hat, ohne eine Gebrauchsanweisung und ohne Stützräder abzugeben. Wurde auch bewusst gemacht von OpenAI. Die haben gesagt, okay, wir wollen das machen und wir wollen das Feedback der Masse haben und hören, okay, was funktioniert, was ist nicht gut, wo müssen wir es mehr einschränken und maßregeln, weil sie gesagt haben, mit unserem relativ kleinen Research-Team schaffen wir es wahrscheinlich gar nicht so viele Sachen oder Fehler zu entdecken, wie wenn wir jetzt die Potenz der ganzen Masse haben.
Ja, es war am Anfang auch, glaube ich, noch deutlich mehr möglich. Also ich habe mitbekommen, dass so der ein oder andere Kerl in meinem Freundeskreis dann sich die Tinder-Nachrichten damit schreiben hat lassen.
Das kenne ich auch. Und das hat übrigens ein Freund von mir gemacht mit der Version davor, mit GPT-3. Ja. Ja. Und das hatte noch nicht diese Chat-Funktion. Also das zeigt auch, man konnte die Sachen schon davor machen. Aber dadurch, dass du jetzt chatten kannst und das so ein Gedächtnis hast und hin und her geht, ist es halt einfach viel praktischer in der Anwendung.
Ja,
aber das, ja, du kannst, Tinder-Nachrichten geht nicht mehr.
Geht nicht mehr, richtig. Das haben sie jetzt blockiert, dass du es eben nicht mehr machen kannst, was ja auch eigentlich ganz gut ist.
Das ist ja noch harmlos. Davor, du konntest fragen, was ist die günstigste Methode, jemanden umzubringen? Ja, oder gib mir ich habe 1 Euro Budget, sag mir, wie ich das machen kann. Oder Investment-Advice oder medizinischer Advice. Gibt es zwar schon auch, aber es gibt immer diese Warnung davor, wo es sagt, okay, wenn du ihn fragst, ich habe die und die Symptome, sagt er, oder sagt die, es ist auch immer spannend zu sehen, wie wir solche Technologien vermenschlichen,
ja.
Sagt dir ChatGPT, ich bin kein Arzt, aber das und das macht Sinn.
Ja, da habe ich auch schon ein geiles Beispiel gehört, dass jemand seine Blutwerte eingegeben hat, oder die Blutwerte seines Hundes, ich weiß nicht mehr die Story genau, eingegeben hat, und der Doc hat irgendwie, also der Doc, bei dem er eigentlich war, also der Mensch, bei dem er war, der hat gesagt, keine Ahnung, ich kann da jetzt nicht so wirklich was rauslesen.
Ja.
Und dann hat er es alles in diesen Chatbot eben eingegeben, und dadurch, dass der eben Zugriff hat auf die ganze Datenbank der Welt, hat er ihm dann letztendlich ein Ergebnis geliefert, das ihm geholfen hat, ihm oder seinem Hund, wie gesagt, ich weiß es nicht mehr genau.
Ja, ich habe das gesehen im Beispiel vom Hund. Ja, der Doktor hat es sogar für ihn in ChatGPT eingegeben. Und deswegen, das ist, glaube ich, eine geniale Möglichkeit, da jemanden zu haben, zum Beispiel, das ist ein Tool, das mich zum Beispiel als Experten sehr viel besser machen kann. Ja? Und dieses Beispiel von dem Arzt zeigt das ja super. Ja? Da wird dann was rausgespuckt. Also ich habe das auch gelesen. Der hat einfach die Informationen reingefüttert von den Blutwerten und hat gefragt, ja, was könnte das sein? Und dann kamen verschiedene Beispiele, was es überhaupt sein kann, weil natürlich so ein ChatGPT ist in dem Fall auf so ziemlich allem Wissen, nicht alles, aber ziemlich alles, was du im Internet finden kannst, was wir als Bücher geschrieben haben, was in Wikipedia, kann es halt durchgehen. Ich kann das nie als einzelne Person so viel wissen, kann ich mir natürlich nicht merken und nicht aneignen. Muss ich das? Nein, muss ich nicht. Ich meine, und jetzt habe ich die Fähigkeit mit solchen Werkzeugen wie ChatGPT das zu nutzen. Und dann kann es mir sagen, hey, die 4, 5 oder 6 Sachen könnte es sein. Und jetzt kann ich als Arzt mit meiner Expertise da irgendwie dazukommen und sagen, okay, ja, das macht sehr viel Sinn. Und das halt irgendwie zusammen machen. Und das zeigt eigentlich sehr schön, dass es jetzt nicht Arbeit oder Jobs wegnimmt, sondern uns sehr gut unterstützen kann und uns teilweise auch helfen kann, wieder in gewissen Sachen menschlicher zu sein. Jetzt brauche ich zum Beispiel die ganzen Research nicht zu machen und habe zum Beispiel viel mehr Zeit, um mich jetzt um den Hund und den Besitzer vom Hund zu kümmern.
Ja, plus der, also dieses Tool kann ja auch nicht nur der Doc verwenden, sondern es kann ja auch der Besitzer selbst dann verwenden und da selber vielleicht schon ganz viel machen oder dann auch nochmal so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen in der Qualität der Ärzte beispielsweise, um zu sagen, ChatGPT spuckt mir was komplett anderes aus oder wie das Tool dann auch immer heißen mag, ja, Tierarzt AI, ja. wie das Tool dann auch immer heißen mag, dass ich das einfach nochmal für mich dann auch nochmal kontrollieren kann und so wie du sagst, letztendlich bleibt dann vielleicht auch mehr Zeit pro Patient, pro Projekt, whatever, damit die Qualität letztendlich besser wird.
Und auch spannende Geschichte dazu, es gab jetzt eine Studie, wo man eigentlich genau das gemacht hat, man hat so eine Kontrollgruppe gehabt oder verschiedene Patienten, die ihre Symptome beschrieben haben und die sind damit zum Arzt gegangen und man hat geguckt, was der Arzt sagt, man hat geguckt, was ChatGPT sagt und hat auf 2 Ebenen versucht, das zu analysieren. Einmal von der Qualität, also wo war die Diagnose besser oder akkurater oder der Ratschlag, der gegeben wurde auf der einen Seite und auf der anderen Seite war, wie empathisch war der Arzt bei der Kommunikation beziehungsweise wie empathisch war ChatGPT. Und spannend zeigt sich das im Durchschnitt, also es gibt immer noch Ärzte, die sind teilweise besser, aber viele, viele Ärzte waren schlechter, dass im Durchschnitt ChatGPT in beiden, also für beide Kriterien, sowohl der Qualität auch wie das Empathische, eindeutig besser war.
Wow.
Ja.
Das ist aber auch schon ein bisschen scary, oder? Also ich meine, wir sagen ja immer so, man hat ja immer so ein bisschen Angst vor dem Unbekannten.
Ja.
So. Und man sagt ja immer so, ja, der Unterschied zwischen der künstlichen Intelligenz und den Maschinen und den Menschen ist ja, die Maschinen haben keine Emotionen und so weiter und wir Menschen schon. Aber das ist jetzt genau der Punkt, wo ich mir dann denke so, okay, die Maschine hat zwar keine Emotionen, aber sie kann sich scheinbar, diese Empathie kann sich scheinbar sehr gut vorgaukeln. Und das ist ja eigentlich fast noch scarier.
Ja, wir können ja Empathie auch sehr gut vortäuschen, eigentlich als Menschen. Also letztendlich, was ist
das? Stimmt,
ich erkenne irgendwelche, irgendwie in deiner Tonalität, in deinem Aussehen, wie du dich begibst, dass irgendwas falsch ist und ich versuche das irgendwie wieder zu spiegeln und darauf einzugehen. Das ist ja auch nichts anderes als ein Algorithmus, der über Millionen von Evolution in meiner DNA eingebrannt ist und was ist dahinter? Ich will einfach mit dir connecten, weil für mich ist es wichtig oder überlebenswichtig, dass ich nicht alleine bin, sondern mich in meinem Tribe oder das haben wir ja nicht mehr mit meinen Freunden oder in meiner Peergruppe einfach gut verhandelt. Das ist ja für uns instinktiv eigentlich in uns drin. Und klar können wir das machen oder kann man das mit künstlicher Intelligenz wird man solche Sachen immer besser simulieren können, weil letztendlich ist es ja auch fast nichts anderes, was wir machen. Und ja, es gibt Punkte, wo man sagt, okay, hey, das ist wirklich scary, weil wir einfach nicht genau wissen, was da passiert oder auch in welche Richtung das geht. Ich glaube, wichtig ist, wir dürfen nicht vergessen, dass wir in unserer Geschichte, und man sagt ja immer, oder Mark Twain hat gesagt, Geschichte wiederholt sich nicht, sondern reimt sich, dass wir immer wieder sehen, also immer wieder an ähnlichen Situationen standen, wo wir einfach von unserer Technologie auch so ein bisschen überfordert waren und nicht genau wussten, wo es hingeht. Damals, als die ersten Autos gekommen sind, war das unglaublich fürchterlich und da musste jemand vor dem Auto hervorlaufen mit einer roten Flagge und warnen, dass das Auto ankommt. Daher kommt auch Red Flag, der Begriff. Und er musste praktisch, weil die Leute gedacht haben, hey, wenn das Auto kommt und es so schnell fährt, dann ist es unglaublich gefährlich. Und deswegen gab es am Anfang diese Leute mit der roten Flagge, die vor dem Auto hinterhergelaufen sind.
Man hat auch gedacht, dass Autofahren ungesund ist. Ja. Gab es früher auch Leute, die gedacht haben, sich so schnell fortzubewegen in einem Auto, dass es super ungesund ist.
Ja.
Einfach die Geschwindigkeit, dass es nicht für Menschen gemacht ist.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, der Punkt ist ja, es ist ja auch berechtigt, dass die Leute da sehr viel Respekt vor haben. Man darf nicht vergessen, dass immer noch, wer hat denn die Sachen programmiert? Das sind immer noch wir. Das sind wir geben den Sachen teilweise auch unsere Werte mit. Und da müssen wir auch aufpassen, weil wir als menschliche Rasse oder Spezies sind wahrscheinlich so die brutalste Spezies, die es überhaupt auf unserem Planeten gibt und gab. Also so viel Blut, wie wir schon fließen haben lassen aus Hass und Gewalt und wie sehr irgendwie andere Lebewesen darunter leiden, ist schon auch einmalig. Und aber es ist trotzdem spannend zu sehen, wie auch diese Technologie uns wirklich auch vielleicht helfen kann, wieder menschlicher zu werden, neue Werte zu entwickeln und vielleicht auch mehr Rücksicht zu nehmen auf andere. Und es zeigt uns ja auch immer wieder, wenn wir sehen, zu was Technologie in der Lage ist, wie nichtig manchmal einfach unser Wissen ist oder was wir machen können. Wir stellen uns ja selbst immer gerne mal auf so ein Podest.
Was meinst du damit genau?
Es ist schon, ich finde es schon irgendwie, wir halten uns oftmals irgendwie für die Größten und stellen neue Rekorde auf. Und jetzt merken wir auf einmal, wir schaffen es nicht mehr, die Rekorde zu halten, sondern wir haben überall eine KI, die den Besten, die den Weltmeister in Schach schlägt. Wir haben eine KI, die vielleicht besser oder schöner Bilder malen kann oder genauso gut. Und wir sehen halt jedes Mal, dass wir uns eigentlich wieder geschlagen geben müssen in verschiedenen Wettkämpfen, also gerade in den Spielen. Man hat ja mittlerweile irgendwie auf Poker gibt es künstliche Intelligenz oder auch bei so Strategiespielen. Und da haben wir gar keine Chance mehr gegen künstliche Intelligenz. Mhm. Und man kann das natürlich so nehmen, dass man sich darüber fürchterlich ärgern kann und darüber auch verzweifeln kann und sich überlegen kann, was ist jetzt unsere Rolle. Und ich glaube, das ist auch spannend. Es gibt auch ein Buch geschrieben von jetzt fällt mir der Name nicht ein, damals der Schachspieler, der Weltmeister Gary Kasparov, der von damals von IBM Deep Blue geschlagen worden ist, wie er sich am Anfang fürchterlich aufgeregt hat, aber dann das irgendwie als Möglichkeit gesehen hat und eigentlich sehr, sehr humble geworden ist und da dann auch die Möglichkeit gesehen hat, okay, hey, was heißt es eigentlich für mich? Und dann eine neue Art von Schach erfunden hat, wo Menschen zusammen mit Computern spielen und Sachen schaffen konnten, die man davor nicht machen konnte. Ja, wo man irgendwie die Intuition von Menschen im Spiel genommen hat, plus man kann irgendwie hervorberechnen, was ein smarter oder was kein smarter Move ist. Mhm. Und ich finde, das ist wirklich das Spannende zu verstehen, wie wir uns zusammen mit dieser Technologie entwickeln können und was wir machen können. Und da geht es wieder zurück zu dem Beispiel mit dem Tierarzt.
Ja. Ja, stimmt. Du hast jetzt gerade noch einen spannenden Satz dazu gesagt, dass du gesagt hast, schau mal an, wer das Ganze programmiert hat. Wir. Ich weiß nicht, ob wir tatsächlich die richtige Antwort ist, weil letztendlich programmiert und die Hand drauf haben ja letztendlich die Großen. Also in dem Fall ist es jetzt OpenAI, die halt sehr schnell sehr groß geworden sind. Aber auch du hast gerade gesagt, Microsoft, IBM und wie sie alle heißen, wenn die alle an künstlicher Intelligenz entwickeln, die haben natürlich auch Interessen. Da geht es ja immer um Profit. Ich denke auch gerade an Banken, wo du gesagt hast, es geht auch um Investmentstrategien und so weiter. Ja. Ja. Manchmal, also es gibt ja auch Waffenhändler und sowas, es gibt halt einfach skrupellose Menschen.
Ja.
Und wenn die da letztendlich die Hand drauf haben, weil ich denke mir immer, wenn jemand wirklich CEO von so einer großen Company ist, dann muss eine gewisse Skrupellosigkeit vorhanden sein und auch eine gewisse, sorry für den Ausdruck, Geilheit auf Macht vorhanden sein, weil sonst würde ich gar nicht so gegen mich arbeiten und so viel arbeiten, dass ich an diese Position komme, weil die machen den ganzen Tag nichts anderes als arbeiten. Und das ist ja super unnatürlich, das zu tun.
Ja. Da hast du vollkommen recht. Erstens, ich glaube, wenn ich sage, wir haben es entwickelt, klar, wir als Menschen, ein Kritikpunkt, den es immer wieder gibt, was man auch immer wieder sieht, dass man merkt es, wer teilweise die Algorithmen entwickelt hat, weil es meistens weiße Männer sind und man hat das zum Beispiel festgestellt und man sieht das immer wieder und es ist auch so eine gewisse Kritik, die natürlich irgendwie auch ein bisschen ihre Scheuklappen haben. Und ein bestes Beispiel, du hast dann irgendwann Gesichtserkennungsalgorithmen, die nie auf dunkelhäutige Menschen trainiert worden sind und deswegen funktionieren die da nicht. Und dann schließen wir jetzt gar nicht extra bewusst, sondern haben unseren Bias, den wir irgendwie teilweise vielleicht bewusst, teilweise nicht bewusst, da replizieren und dann wieder Auswirkungen hat auf die Modelle. Und die Modelle skalieren halt viel besser, weil sie halt Millionen von Daten in Echtzeit bearbeiten können als wir Menschen. Das heißt, diesen Bias, den wir vielleicht in uns haben oder diese Einseitigkeit, diese Scheuklappen, können wir dann multiplizieren. Und das ist natürlich eine Gefahr. Und deswegen sagt man auch, wir wollen auch versuchen, dass das ganze Feld an Menschen auch diverser ist. Und nicht nur Programmierer in diesem Prozess involviert sind. Und das ist ja zum Beispiel, was ich versuche mit meinem Kurs zu machen, Leute zu nehmen, die komplett fachfremd sind. Also bei mir muss man auch nicht in dem Kurs programmieren können, du musst keine Mathe können, gar nichts, sondern auch Leute, die nichts mit Programmieren oder mit Code am Hut haben, ich nehmen kann und da eigentlich sinnvoll an KI arbeiten können oder das mitgestalten können. Und das ist etwas, was extrem wichtig ist. Kommen wir jetzt nochmal zum Punkt zurück mit mit den großen Unternehmen. Was ich sehr spannend finde, ist erstens mal die Firma hinter ChatGPT, OpenAI, nennt sich ja OpenAI und wurde damals 2015 gegründet von Elon Musk und noch anderen Leuten aus dem Silicon Valley, weil man gesagt hat, das ist, was wir da entwickeln, ist extrem mächtig, vor allem wenn es mehr Richtung AGI, also starke künstliche Intelligenz geht, also nicht mehr künstliche Intelligenz, die in einem Bereich gut ist, sondern die sehr breit, ähnlich wie wir Menschen, handeln kann.
Das G steht für General?
Genau, das steht für General. Manchmal muss gerade aufpassen, weil es gibt auch Generative AI und das wird dann auch irgendwie, da kommt dann auch ein G rein, und deswegen verwechseln manche ein bisschen. Aber die haben das eigentlich gemacht, weil die es offen machen wollten und damals Open Source machen wollten, damit es für die Gesellschaft ist. Und jetzt ist ja Microsoft da eingestiegen, dieser Open Source Charakter, den gibt es ja auch nicht mehr. Das hat ja Elon Musk es auch nochmal kritisiert, weil er da auch am Anfang mit rein investiert hat und von dem Geld er auch nie was zurückgesehen hat und da auch keinen Stake drin hat. Und jetzt er sagt, hey, ihr werdet jetzt kommerziell. Das war eigentlich nicht so der eigentliche Gedanke und jetzt versucht er ja auch wieder was Eigenes aufzubauen. Das Spannende ist,
Er versucht jetzt da nochmal ein Gegenprodukt dazu zu finden, das dann eben offen ist.
Ich weiß nicht, ob es offen ist. Es steht auf jeden Fall, hat er angekündigt, dass er nochmal sowas aufbauen will wie OpenAI, also eine Firma, die aktiv versucht, Artificial General Intelligence zu entwickeln. Da gibt es nur eine Handvoll auf der Welt. Da gibt es DeepMind, die gehören mittlerweile zu Google. In Deutschland haben wir zum Beispiel Aleph Alpha, die versuchen das. Dieses in Heidelberg. Und gibt es da wirklich nur eine Handvoll. Aber relativ spannend zu sehen, weil genau war es die Woche oder letzte Woche, ich glaube es war letzte Woche, wurde ein interner Bericht von Google wurde praktisch geleakt und da wurde drin gesagt, weil die entwickeln ja auch diese Sprachmodelle, sie glauben nicht, dass sie langfristig kompetitiv sein können zu den Sprachmodellen, die sie entwickeln und sie glauben auch nicht OpenAI, weil sie gerade sehen, es gibt eine sehr große Open-Source-Community, also wo Leute an frei zugänglichem Code arbeiten und jeder kann da mithelfen, diesen Code zu schreiben und zu machen und die Ergebnisse im Bereich der Sprachmodelle, also in dem Bereich wie ChatGPT, sind so gut, so vielversprechend und die finden Wege, wo die viel weniger Energie brauchen und das mit einem Bruchteil von dem Budget machen, wie ein OpenAI oder wie ein Google hat, dass sie glauben, langfristig werden sie nicht die Chance haben, da mitzuhalten, sondern sehen das fast eher, dass irgendwie Open Source eher die Antwort ist und eher die Oberhand gewinnen wird. Und das finde ich spannend. Also das nimmt dann wieder so ein bisschen die Macht der Großen zurück und gibt es so ein bisschen mehr wieder in die Hand der Gesellschaft, der Bevölkerung, der Demokratie.
Mhm. Spannend. Also spannend, dass sich dann da jetzt scheinbar auch in der Gesellschaft so eine Bewegung entwickelt, wo sich dann viele Leute zusammenfinden. Also ich bin im Recruiting tätig und also für mich super spannend zu sehen, dass sich dann so viele Entwickler tatsächlich auch scheinbar dann in ihrer Freizeit zusammentun, um daran zu entwickeln.
Ja, und nicht mal nur die Standardentwickler. Und das ist ja das Spannende daran, ist man sagt ja auch immer, wenn Leute von verschiedenen Ebenen oder Bereichen kommen, die haben da vielleicht ganz andere Ideen, ganz andere Blickpunkte auf solche Themen und haben vielleicht ganz andere Lösungen und finden vielleicht auch ganz andere Lösungen. Das ist spannend zu sehen, dass da teilweise jeder auch irgendwie sie mitwirken kann und was mitmachen kann. Und ich glaube, das ist ja auch das Wichtige, dass wir KI von diesem Podest heben und sagen, hey, das ist nur was für Programmierer, sondern das auch so erklären, dass die Leute es besser verstehen, dass es greifbarer wird, damit ich egal ob Schüler, ob als Rentner, als Lehrerin, ich da einfach mitreden kann, weil gerade passiert sehr viel und es gibt natürlich auch große Risiken und deswegen ist es wichtig, dass es ein Thema ist, wo sich die Gesellschaft auch auskennt und dass man in der Öffentlichkeit führt solche Diskussionen und nicht irgendwo hinter verschlossenen Türen.
Ja. Ich denke nur gerade nach, weil es halt schon ein großes Unternehmen dann ist, also Unterfangen ist vielleicht der richtigere Ausdruck, so ein großes Unterfangen ist, so einen Bot, egal ob der jetzt Bilder generiert, egal ob der Text generiert oder Sprache in andere Sprache umwandelt etc., ist ja schon ein großes Unterfangen, wo dann viele zusammenarbeiten müssen. Jetzt kenne ich mich in der Softwareentwicklung nicht gut genug aus, um beurteilen zu können, wie gut letztendlich so ein offenes Open-Source-Projekt funktionieren kann. Ich sehe halt bei Google und bei Microsoft schon diese Management-Ebene dahinter, die das sehr gut gemanagt bekommen, die es auch gut vermarkten können, dass Leute überhaupt wissen, dass es das gibt. Und das, was Leute in diese Chatbots und so weiter eingeben, das sind ja auch wieder Daten letztendlich, die gesammelt und auch wieder verwendet werden können, um, schau dir die Google-Anfragen von vor 20 Jahren an oder von vor 10 Jahren an und die Google-Anfragen von heute, die heute sind deutlich besser, weil Google lernt ja auch aus diesen Anfragen, um dann letztendlich die richtigen Ergebnisse zu liefern. Und ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass die künstlichen Intelligenzen, die dann die meisten Prompts sammeln, das ist ja das, was ich dann letztendlich eingebe in diese künstlichen Intelligenzen. Meine Befehle, die ich eingebe, nennen sich Prompts. Wenn ich die eingebe, je mehr Prompts ich als künstliche Intelligenz gesammelt habe, desto besser. Das heißt letztendlich, die es am besten vermarkten können, haben die meisten Prompts. Die meisten Prompts haben, liefern die besten Ergebnisse. Weißt du, wie ich meine, dass sich so ein Cycle entwickelt?
Ja, klar. Also deswegen ist ja Google auch so eine gute Suchmaschine.
Richtig.
Ja, weil die einfach sehr viel sehen, wie Leute damit interagieren. Und übrigens, wenn ich in Google eine Frage schreibe, das ist auch Prompt Engineering, das ist auch Prompten. Ja, ich gebe auch in der künstlichen Intelligenz das ein. Und auch wie du es gesagt hast, ist es sehr spannend zu sehen, wie KI auch besser geworden ist, weil am Anfang musste man ja immer nur so Suchwörter eingeben. Ja. Auf Google kann man irgendwie bessere Sachen eingeben. Und jetzt kann ich mit ChatGPT sprechen wie mit einer normalen Person, mehr oder weniger. Und da sieht man auch, wie unsere Sprache oder wie wir mit Computern interagieren können oder Maschinen interagieren können, sich immer mehr anpasst an unserer Sprache. Ja, früher musstest du ja irgendwie programmieren auf einer Ebene von 0 und 1. Und dann haben wir irgendwelche Abstraktionen von unserer Sprache gefunden, was dann solche Computersprachen ausgemacht haben, wie C-Sharp und dann Python. Das basiert alles, auch wenn wir jetzt prompten. Am Ende des Tages wird einfach nur 0-1, ja, wird das praktisch umgeschaltet und macht da was im Code. Das kann man sich einfach gar nicht mehr vorstellen. Und das kommt immer näher, wie unsere Sprache ist. Deswegen ist es ja auch so gut. Und deswegen können so viele Leute damit was anfangen, weil es halt wie Sprache funktioniert. Aber ja, dieser Punkt, den du sagst, so ja klar, die sammeln mehr Daten. Und deswegen ist ja auch ChatGPT gerade im Rennen vorne, weil sie es einfach sehr früh an die Menge rausgegeben hat. Zum Beispiel DeepMind oder Google hatten auch Sprachmodelle. Ja, die haben nicht jetzt erst angefangen, sondern die waren aber sehr viel konservativer, weil sie gesagt haben, hey, da kann auch viel nicht so gut laufen und wir wollen das erst lieber gründlich testen, bevor wir es der Öffentlichkeit geben. Und der amerikanische, also DeepMind sitzt in London, der amerikanische Approach war genau andersrum. Let's break it und dann gucken wir, wie wir es danach irgendwie wieder zusammenbauen können. Und hat denen, sieht man jetzt, einen großen Vorteil gegeben und deswegen fand ich es ja auch so spannend und ich persönlich finde es sehr gut, dass dann so Leute gesagt haben, wie bei Google, dass sie nicht glauben, dass sie langfristig oder dass man langfristig da wirklich groß eine Chance hat. Wir müssen ja uns auch überlegen, was wird passieren. Ja? Im Moment zahlst du ja auch für solche Systeme oder die sind teilweise umsonst, aber wenn du besser nutzen willst, so wie ich zahle dafür. Dafür habe ich Zugriff auf mehr Funktionen und habe ein potenteres System, das man machen kann. Aber dadurch, dass es mehr Konkurrenz geben wird, würden sich auch natürlich die Preise mehr und mehr drücken, weil das spielt natürlich auch eine Rolle. Für welches System ist nicht nur die Usability, also wie einfach und wie gut kann ich es für was nutzen, wie potent ist es, sondern auch natürlich die Kosten. Ja? Natürlich gibt es auch noch ganz viele andere Faktoren, die wichtig sind. Aber so für mich als Nutzer und deswegen glaube ich auch langfristig zu sehen, dass das mehr Open Source wird oder einfach viel, viel günstiger und den Menschen so zur Verfügung steht. Und es gibt große, viele Herausforderungen in verschiedensten Bereichen. Ich meine, wenn du überlegst, wie viel Strom verbraucht wurde und immer noch verbraucht wird durch unsere Anfragen oder durch das Trainieren von ChatGPT, ist unglaublich.
Ja, ich glaube, die Firma zahlt auch jeden Tag unfassbar viele Summen an Serverkosten und keine Ahnung was alles, um das Ding am Laufen zu halten. Es ist super teuer und wir sind halt alle gewohnt, dass wir alles kostenlos nutzen können.
Ja.
vergessen aber dabei, dass halt Daten von uns, also bei Google das Gleiche, ne? Die haben ja auch ihre riesengroßen Fußballfelder, großen Serverfarmen,
ja.
Die ja auch irgendwie erhalten werden müssen. Die ja. Mitarbeiter müssen ja auch irgendwie bezahlt werden.
Und ich meine, das ist eine der großen Herausforderungen, das ist ja gerade auch so eine Grenze und das Spannende ist ja zu sehen, oder dieser Versuch, sowas auch zu entwickeln, das viel, viel ressourceneffizienter ist. Zum Beispiel einer der größten oder wahrscheinlich der größte Supercomputer, den wir zurzeit auf dem, so mit auf dem Planeten haben, ist unser Gehirn. Ja, und unser Gehirn, um zu laufen, braucht so viel Energie wie so eine kleine Watt-Leuchtbirne. Und aber ist viel potenter von der Rechenleistung, als was wir irgendwie praktisch hinkriegen. Und da ist es natürlich auch, versucht man ja natürlich auch, sowas zu rekreieren, damit wir solche Systeme auch viel kosteneffizienter laufen lassen können.
Ist man dann dabei, das Ganze so in Richtung Bionic zu führen, also die Kombination aus Biologie und Technik?
Ja, ich habe letztens mit welchen gesprochen, die, und es gibt natürlich auch Firmen, die das machen, die neuromorphische Computerchips entwickeln oder Chips entwickeln, die genau das machen können, viel ähnlicher sind, wie unser Gehirn aufgebaut sind und viel kosteneffizienter dann laufen können. Also ich finde es immer wieder faszinierend, was wir entwickeln können und wozu wir in der Lage sind. Und wie schon am Anfang gesagt, künstliche Intelligenz hilft uns ja dabei, neue Technologien zu entwickeln. Die kann uns sehr viel helfen in der Forschung, da die zu beschleunigen oder kürzer zu machen. Das heißt, ich glaube, Technologie wird noch viel schneller vorantreiben und wir werden viele, viele großartige Sachen sehen in der Zukunft.
Kommen wir da als Menschen noch mit? Jetzt frage ich dich als Philosophen.
Gute Frage. Ich glaube, wir haben in unserer Geschichte sehr viele Wegabzweigungen genommen, wo die gar nicht so gut sind für uns. Merken wir immer wieder, sind wir immer wieder konfrontiert.
Ja.
Wir merken, wie ungesund unsere Ernährung geworden ist, dass es nicht natürlich ist, dass wir hier an einem Tisch sitzen, Handys haben, wir uns Handys abhängig machen. Und das ist jetzt zum Beispiel gerade die Kritik. Ja? Also wir haben ja immer gedacht, mit sozialen Medien, wir tun uns alles, was gut ist, weil wir jetzt komplett miteinander vernetzt sind. Was merken wir mit sozialen Medien? Ist ja auch, die Algorithmen, die uns Sachen vorschlagen, auch basieren auf künstlicher Intelligenz, machen uns total abhängig von dem Handy. Wir kommen nicht mehr weg. Wir sind für stundenlang am Scrollen. Wir sind abhängig. Wir
vergleichen uns halt vor allem auch mit der ganzen Welt.
Genau, wir sind frustriert. Wir haben noch nie so hohe Zahlen gehabt an Depressionen. Und man kann sehen, wie das mit sozialen Medien zusammenhängt. Und bei künstlicher Intelligenz jetzt mit den Chatbots und was wir können, auch mit generativer künstlicher Intelligenz, das ist ja auch diese Technologie, die du hast hinter diesen neuen Bildern.
Und diese Filter meinst du?
Ja, nicht nur die Filter, aber auch zum Beispiel, du hast sicherlich das Bild vom Papst gesehen, ja. in dieser weißen Jacke. Gleiche Technologie, basiert auf dem gleichen, ja. Wir sagen, es ist super cool, was wir alles damit machen können. Aber gleichzeitig in den nächsten 2 Jahren werden wir wahrscheinlich nicht mehr, wir mit unserem menschlichen Auge allein können wir nicht mehr sagen, ob ein Bild echt ist oder nicht mehr echt ist. Wir tun es ja jetzt schon schwer,
ja.
Damit. Und da wird es hingehen. Und so bringt es auch neue Herausforderungen. Aber jede Technologie hat immer neue Herausforderungen gebracht. Ja. Ja? Auf einmal, du baust Flugzeuge, auf einmal fallen Flugzeuge vom Himmel. Ja? Oder du findest heraus, wie du Feuer für dich beherrschen kannst, auf einmal verbrennst du dich.
Das habe ich mir schon so oft gedacht, so was wäre, wenn der Mensch das Feuer nie erfunden hätte. Aber ja, sehr guter Punkt, auch das Thema mit dem Papst, da habe ich mir letztens auch Gedanken gemacht, so können wir dann irgendwann oder kommen wir dann irgendwann an eine Zeit, gerade wenn du sagst, es gibt OpenAI-Projekte, vielleicht gibt es dann auch Schabernack-Projekte, es muss ja nicht immer alles nur positiv sein, können wir dann irgendwann überhaupt noch das, was wahr ist, von dem, was falsch ist, unterscheiden? Weil du hast ja gesehen, dieses Bild von dem Papst war draußen, es hat irgendwie 3 Tage gedauert, bis dann irgendwann mal aufgeklärt wurde, dieses Bild mit der Balenciaga-Jacke war gar nicht echt. Und weil schon, da wird's, ich kann mir vorstellen, dass es einen riesengroßen Vertrauensverlust geben wird. Und da glaube ich oder könnte ich mir vorstellen, dass, und ich kann natürlich nicht in die Glaskugel gucken und ich weiß nicht, was noch alles kommen wird, weil es gibt ja auch Software, die dann wieder sehen kann, was ist denn von künstlicher Intelligenz geschaffen worden und was nicht. Aber auch da, das wird wahrscheinlich irgendwann so ein Wettrennen werden, könnte ich mir vorstellen, dass wir tatsächlich wieder in kleinere Communities zurückkommen und dass dieses Netzwerk, dieses persönliche Netzwerk, das du hast, dieses, so wie wir uns jetzt gerade auch gegenüber sitzen, deutlich wichtiger werden wird wieder als, als online. Könnte ich mir vorstellen. Vielleicht läuft es aber auch komplett
anders. Fände ich sogar schön, wenn es wieder so wäre. Ich erinnere mich noch an die Zeiten ohne Handy und ohne Telefon, wo man sich immer verabreden musste zum Treffen und auch alle pünktlich gewesen sind, wenn man sich so zum Treffen verabredet hat und nicht last minute abgesagt haben. Ich meine, wenn wir uns gerade die Tennis anschauen, wo es hingeht, wir werden es nicht mehr erkennen, was echt ist oder nicht. Entweder wir finden technologische Lösungen dafür oder wir müssen andere Lösungen dafür finden. Eines ist natürlich zum Beispiel Computer abzuschalten und mehr wieder die Leute in echt zu sehen, ist ja auch wahrscheinlich.
Aber das, glaube ich, wird nicht passieren.
vielleicht auch nicht, aber würde uns sicherlich gut tun, ja? Da auch mehr wieder Leute zu treffen und wieder mehr draußen in der Natur zu sein. Deswegen sage ich, vielleicht bietet es uns auch wirklich die Möglichkeit, wieder mehr Mensch zu sein, wieder mehr zu uns zu finden und wieder mehr zur Natur zu finden. Wäre ja schön, aber schwierig. Und ich glaube auch, Technologie wird auch wieder Lösungen dafür finden, wie wir damit umgehen. Aber deswegen müssen wir auch so vorsichtig sein, weil wir werfen gerade irgendwelche Technologien auf uns, wo wir gar nicht wissen, genau, was der Einfluss auf uns sein kann und auch auf die Entwicklung. Kommen wir da hinterher? Wir sehen gerade, wie Technologie uns auch immer wieder für neue Herausforderungen setzt. Und das ist natürlich sehr überfordernd und da müssen wir echt aufpassen. Ja. Und genau aus diesem Grund sage ich euch nochmal, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, will ich auch, dass man die breite Masse an Menschen mitnimmt und dass sie sich nicht davor verschließen, weil wir können uns nicht davor verschließen. ChatGPT wird nicht weggehen, das wird nur noch besser werden. Ja, das ist ziemlich sicher.
Und die neue Generation, die damit aufwächst, die kennt es ja auch gar nicht mehr anders. Jetzt sind wir zwei, ich bin der 93er Jahrgang, was bist du für Jahrgang?
90er Jahrgang.
Ja. Ja, wir zwei sind da ohne Internet, oder was heißt ohne Internet? Wir haben zumindest die Zeit ohne Internet noch mitbekommen, wo wir das Internet noch nicht so krass genutzt haben. Da war eher Gameboy angesagt, aber wir sind wahrscheinlich so mit einer der letzten Generationen, die das noch einigermaßen nachvollziehen kann, wie das war, ohne Smartphone abzuhängen und so weiter und diese permanente Verfügbarkeit aller Informationen zu haben. Und die neuen Generationen sind ja damit schon aufgewachsen. Da hat es auch, als ChatGPT ganz neu rauskam, habe ich einen geilen Artikel, ich glaube, bei TED war es oder so gelesen, der so ein Harry Potter-Spiel entwickelt hat. Also der hat dem ChatGPT-Bot gesagt, du bist jetzt ein Harry Potter-Spiel mit 100 Level, gesteuert über diese Spracheingabe, oder ich kann dich über diese Spracheingabe steuern. Und hat sich da selber sozusagen ein Spiel zusammengebastelt.
Ja, also mega.
Und das finde ich auch geil, was du gerade dann auch meinst mit OpenAI hat es einfach so mal ins Feld geworfen und geguckt, was passiert so.
Ja.
Weil ich bin letztens mit einem Prof von der TAI zusammengesessen, der eben auf künstliche Intelligenz spezialisiert ist. Und er meinte halt so, er macht halt diesen ganzen technischen Part und den versteht er auch zu 100%, was es für gesellschaftliche Auswirkungen etc. hat. Da ist er gar nicht der Experte dafür.
Und es ist auch super schwierig vorherzusagen.
Ich meine, ja.
wer hätte denken können, dass mit sozialen Netzwerken wir auf einmal diese ganz anderen Probleme sind. Wir merken das einfach dann irgendwann im Nachhinein. Haben wir bei vielen gemerkt. Ja? Wir haben gemerkt, dass es vielleicht gar nicht so gut ist, irgendwie Kohle abzubauen und die in die Atmosphäre zu pumpen.
Ja.
Ja? Merken wir jetzt gerade alles, was die Langzeitfolgen sind. Viele Sachen können wir einfach vorab nicht abschätzen. Und das ist halt schwieriger. Und hier hat auch wieder Geschichte gezeigt, ich meine, es gab schon immer Leute, die gegen Technologie rebelliert hatten, weil sie davor Angst hatten. Der ganz, ganz bekannt sind die Luddites damals, während der ersten industriellen Revolution, die dann diese Webmaschinen zerschlagen haben, weil sie Angst haben, das nimmt ihnen die Jobs weg. Und man hat gesehen, man konnte diese Technologie nicht aufhalten. Und ich glaube, Angst und zerstörerisch sein ist jetzt nicht das beste Mittel, sondern wirklich da offen zu sein und versuchen, das mitzugestalten. Und umso mehr Leute das mitzugestalten, umso mehr smarte Köpfe haben wir. Und wir sehen es ja gerade im Bereich Open Source, was viele smarte Köpfe ausmachen können im Vergleich zu irgendwelchen Unternehmen. Und ich hoffe, dass meine Rolle es ist, oder dass ich meine Rolle, dass ich Leute inspirieren kann, motivieren kann, in das Feld zu kommen, in das Feld zu gehen und da wirklich einen Beitrag für unsere Zukunft zu leisten, damit wir auch in einer Welt leben, in der wir und unsere Nachfahren leben wollen.
Ja. Sprichst einen guten Punkt an und da komme ich jetzt mit meiner Rolle als Recruiter und dem Fachkräftemangel vielleicht ganz gelegen. Ich glaube schon, dass das eine Angst ist, die vorhanden ist, gerade bei Jobs, die vielleicht auch Routinearbeiten durchführen. Es gibt auch Routinearbeiten im Büro. Es müssen jetzt gar nicht handwerkliche Routinearbeiten sein, sondern können ja auch handwerkliche Arbeiten im Büro sein. Glaubst du, dass da Jobs verloren gehen werden? Weil ich weiß schon, jetzt sind wir in einem Alter, die auch noch Bock haben, sich vielleicht in neue Dinge einzuarbeiten. Fast forward 20 Jahre. Wir haben vielleicht noch 10 Jahre zur Rente, wenn alles gut läuft. Habe ich da noch Bock, mich in neue Technologien einzuarbeiten? Oder komme ich dann einfach schon gar nicht mehr drum herum und ich muss mich einarbeiten? Also, erste Frage, wird es Jobs kosten?
Ja, also klar, aber ich glaube, man kann nicht pauschalisieren. Und ich glaube, das Wichtige ist, man ein bisschen erklärt. Ich glaube, per se, es wird Jobs geben, die es so nicht mehr geben wird. Aber was ist der Impact? Und alles, was wir gerade machen, ist im Bereich künstliche Intelligenz, haben wir gesagt, neo-schwache künstliche Intelligenz. Und jeder Job, den wir machen, besteht nicht nur aus einer Aufgabe, sondern es sind hunderte verschiedene Aufgaben, die wir machen. Also wenn man sich jetzt hinsetzen würde und mal dokumentieren würde an einem Tag, was man macht, ja, dann gehst du hin, dann ist irgendwie eins E-Mails lesen, E-Mails beantworten. Wenn ich ein Arzt bin, dann muss ich Patientenakten lesen, dann muss ich Patientenakten ausfüllen, dann muss ich den Patienten sehen, dann muss ich diagnostizieren, dann kommuniziere ich, dann ganz, ganz viele Aufgaben. Und dann gibt es jetzt davon gewisse Aufgaben, wo künstliche Intelligenz vielleicht besser ist und helfen kann und die jemanden abnimmt. Ja, wenn jetzt zum Beispiel ein Arzt auf einmal keine Patientenakten mehr ausfüllen muss, dann ist es was Gutes, weil dann hat der Arzt jetzt viel mehr Zeit, den Patienten zu sehen und das zu machen, wo ich gerne einen Mensch hätte. Ich hätte am liebsten, dass ein Mensch mit mir spricht. Und da bietet es zum Beispiel viele Möglichkeiten. Und du hast genau den richtigen Punkt gesagt. KI setzt vor allem am Anfang jetzt da an, wo es die ganzen repetitiven Tasks gibt, die sehr vielleicht auch langweilig sind und immer stupide und immer das Gleiche. Und da ist es doch schön, wenn künstliche Intelligenz jetzt mir hilft, die zu ersetzen und dann einfach mein Job ganz anders ausschaut und ich einfach Sachen machen kann, wo ich vielleicht viel kreativer sein kann, wo wirklich meine Stärke als Mensch gefragt ist, wo ich vielleicht jetzt wieder mehr mit Menschen mich unterhalte, und dahin gehen. Und je nachdem, was für einen Job man hat, wird es natürlich unterschiedlichen Einfluss darauf haben. Und vielleicht wird es auch ein paar Jobs wegfallen. Also wenn wir uns mal überlegen, es gibt viele, viele Jobs, die gibt es heute nicht mehr. Früher gab es Kinder, bevor es Wecker gab, die haben dann morgens an ein Fenster geklopft, um dich aufzuwecken. Früher gab es Menschen, die mit einem langen Stab, die haben die Straßenlampen, mussten die immer anzünden und auszünden. Solche Jobs gibt es gar nicht mehr und auf einmal gibt es Influencer und da hätte auch niemand jemals gedacht, dass es Influencer oder Podcaster gibt. Ja, also es entstehen auch immer viele neue Sachen und künstliche Intelligenz bietet einem die Möglichkeit, vielleicht wieder einfach mehr Zeit zu haben für Sachen, die einen menschlicher machen und viele sagen, künstliche Intelligenz gibt uns auch die Möglichkeit, in einem Zeitalter von Überfluss zu leben. Und ich glaube, es ist wichtig, auch wieder zu gucken, was auch der Einfluss ist und wie ich Leute mitnehmen kann. Und deswegen ist es natürlich auch wichtig zu sagen, man muss offen sein, weil eins ist klar, ja, Menschen, die wissen, wie man künstliche Intelligenz benutzt im Job, werden Menschen ersetzen, die es nicht können. Ähnlich wie bei den Computern, ja. Also, wenn ich weiß, wie man einen Computer nutzt, werde ich jemanden ersetzen, der es nicht weiß oder damals haben die ersetzt, die es nicht wissen.
Ja. Was wären so Beispiele für Jobs, die ersetzt werden? Also deine Glaskugel?
Ich habe einen sehr spannenden Artikel gelesen, schon ein bisschen länger her. Man hat ja immer gesagt, irgendwie das autonome Fahren nimmt ja super viele, viele Jobs weg für Taxi oder LKWs. Und klar, wahrscheinlich wird es die irgendwann nicht mehr geben. Und da geht es auch wieder zu dem Punkt, wo er irgendwie gedacht hat, so, hey, ja, aber die Aufgabe von Beispiel von einem LKW-Fahrer ist es nicht nur LKW zu fahren, sondern der muss auch die Ware sozusagen bewachen, dass die keiner klaut. Und hat gesagt, okay, deswegen wird es wahrscheinlich jetzt immer jemanden geben, der mit diesen selbstfahrenden Autos, der das vielleicht nicht mehr fahren muss, aber drin sitzt, um wirklich aufzupassen, dass es keiner klaut. Aber natürlich wird es dann irgendwann keine LKW-Fahrer mehr geben, wie es sie früher gegeben hat, könnte ich mir vorstellen. Wenn wir autonomes Fahren haben, das haben wir noch nicht. Und es ist sehr schwierig vorherzusagen. Bestes Beispiel, früher hat man gedacht, gab es ja die Leute, die Bankangestellten, die haben Geld ausgezählt. Und damals, als es die ersten Geldmaschinen gab oder gekommen sind, haben wir gedacht, okay, wir brauchen keine Leute mehr, wir brauchen keine Bankangestellten mehr oder die hatten Angst, dass sie alle ihren Job verlieren werden. Was ist passiert? jetzt hat die Maschine viel besser Geld ausgezählt. Jetzt konnten die Bankangestellten auf einmal die Menschen beraten und die sagen, irgendwelche Produkte verkaufen oder denen helfen. Und die Nachfrage an Bankangestellte war viel, viel höher. Also anstatt, dass man, was man eigentlich erwartet hat, dass es weniger Bankangestellte gibt, gab es jetzt auf einmal viel, viel mehr, weil die jetzt einen anderen Mehrwert hatten. Und das gibt es immer ganz viele Beispiele, wie man es gibt irgendwie, hier, jetzt kommt der Wirtschaftswissenschaftler in mir raus, ein Reinstatement and ein Displacement-Effekt. Also manche Sachen machen einfach praktisch die Arbeit besser für einen, dann muss man sie nicht übernehmen. Aber teilweise kann mich KI auch viel, viel produktiver machen. Dadurch kann ich meine Arbeit zum Beispiel günstiger anbieten oder mich auch mehr auf Sachen fokussieren. Deswegen wird es wieder mehr nachgefragt und dadurch will man vielleicht mehr Freelancer haben in irgendeinem Bereich.
Ja, okay, spannend, interessant. Da habe ich mit meinem Chef letztens auch drüber geredet, oder war es vielleicht sogar erst gestern. Wir haben auf jeden Fall drüber geredet, dass das vielleicht auch die Möglichkeit bieten wird, einfach eine 4-Tage-Woche zu haben.
Ja. Also ich meine, bei mir, ich habe ja auch noch ein Startup, ist es auf jeden Fall der Fall. und ich glaube, total. Ich meine, wenn du überlegst, jetzt irgendwie, wir sehen es ja, dass eigentlich seit der industriellen Revolution hat die Produktivität von uns Menschen, wie wir arbeiten, extrem zugenommen. Und unser Gehalt ist relativ stabil geblieben. Das heißt, die Produktivität, dieser Mehrgewinn ist immer an ein paar wenige gegangen. Und unsere Arbeitswoche ist jetzt nicht wirklich weniger geworden, obwohl wir produktiver geworden sind. Und unsere Gehälter haben sich auch nicht mehr groß angeglichen. Und deswegen kann man jetzt eigentlich neben dieses extra Produktivität uns vielleicht wieder mehr Freizeit zurückgeben. Weil es gibt irgendwie auch Forscher oder auch Paper, die irgendwie versucht haben nachzuvollziehen, wie es denn früher war, als wir noch gejagt und gesammelt haben. Und da haben wir irgendwie teilweise nur 20 Stunden die Woche aktiv gearbeitet. Mhm. Und vielleicht kommen wir wieder dahin und können irgendwann mal auch 3 Tage die Woche arbeiten. Also ich weiß, viele Leute wird es freuen. Mich ja, auch.
Mich auch. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Für den gleichen Lebensstandard definitiv. Nur da ist halt die Frage, und da komme ich auch wieder zurück zu dem Punkt, so wer hat es letztendlich in der Hand, wer hat die Entscheidung letztendlich in der Hand, weil ich glaube wirklich, dass es wieder Leute geben wird, die halt einfach trotzdem nochmal die extra Meile gehen werden, weil sie trotzdem den anderen voraus sein wollen, die trotzdem fordern werden, dass du schneller weiter mehr machst mit der künstlichen Intelligenz.
Ja,
ich bin komplett bei dir, ich fände es schöner und ich glaube auch, dass es ein schöneres Leben ist, wenn ich es ausgeglichen habe. Als schneller, weiter, höher, mehr und meine vitalsten Jahre irgendwie im Büro verbringen.
Ja, es ist ja auch Massenumdenken. Und ich auch letzte Woche war irgendwie auch ein Bericht irgendwo in der Zeitung, wo wirklich ein Chef gesagt hat, und ich habe nur mit dem Kopf geschüttelt. Er hat gesagt so, ja, er hat viele Leute, die remote angestellt sind und er weiß nicht, ob sie ChatGPT nutzen oder nicht und er weiß, dass sie jetzt produktiver sind, deswegen erwartet er, dass sie jetzt härter und mehr arbeiten. Das habe ich mir gedacht, das geht ja vollkommen in die falsche Richtung. Krass. Und ich glaube, letztendlich haben wir die Chance, wir als Menschen so ein bisschen zu wählen, in welche Jobs wir wollen. Und du hast diesen krassen Arbeitermangel, Fachkräftemangel, trotz künstlicher Intelligenz. Und die Leute werden sich dafür entscheiden, wo sie halt in der Arbeit gut behandelt werden, wo man ihnen die Möglichkeit gibt, sich zu entfalten und wo man dieses Thema New Work einfach neu denkt. Weil ich finde es irgendwie auch spannend zu sehen. Ich glaube, unsere Präferenzen, wie wir arbeiten, hat sich einfach verändert und oftmals werden wir kritisiert als irgendwie die junge Generation, dass wir faul sind. Und ich glaube, das stimmt überhaupt nicht. Und ich glaube, es gibt 3 große Generationen, wie wir arbeiten. Und die erste war praktisch bis zur industriellen Revolution und auch währenddessen, wo die Menschen gearbeitet haben, um zu überleben, ja, auch noch in den Krieg rein. Also die haben gearbeitet, weil sie wirklich überleben mussten. Und dann gab es eigentlich so nach dem Zweiten Weltkrieg bis irgendwie in den 90er Jahren die goldene Generation, die haben gearbeitet, um sich Vermögen aufzubauen, um sich was leisten zu können. Und jetzt ist Vermögen aufgebaut, viele Sachen gibt es umsonst oder kosten fast gar nichts. Ich meine, ich muss nicht mehr ins Kino gehen, ich kann mir jetzt auf YouTube irgendwie Filme anschauen. Jetzt haben wir eigentlich fast alles, was wir haben wollen. Und für unsere Generation wird es immer schwieriger, irgendwie die Träume zu verfolgen, die unsere Eltern hatten. Also der Traum vom Eigenheim ist für die meisten nicht möglich, sich das zu kaufen. Das heißt, unsere Werte haben sich geändert und wir arbeiten jetzt nicht mehr, um uns Wohlstand anzumassen, weil wir schon sehr viel Wohlstand haben und weil wir uns da einfach schwierig tun, da mehr zu haben. Wir arbeiten jetzt, um unser Leben zu genießen und unsere Freizeit zu genießen und ich finde, das ist auf jeden Fall fair und das sollte man vielleicht nicht zu sehr zu kritisieren.
Ich denke gerade drüber nach, was du über, weil du auch sagst, wie viele von uns können sich ein Eigenheim nicht mehr leisten und vielleicht braucht es das auch nicht mehr. Ich meine, rein monetär gesehen lohnt es sich ja auch gar nicht. Also es ist eher ideell, ein Eigenheim zu besitzen. Also es gibt genügend Leute, die es schon durchgerechnet haben und gesagt haben, es lohnt sich eigentlich mehr in Miete zu wohnen.
Ja.
Stellt sich mir dann die Frage, wieso es noch Vermieter gibt. Okay, pass auf. Also es gibt diese drei Generationen. Es gibt einmal die Generation, die fürs Überleben gearbeitet hat. Einmal die Generation, die, die für den Wohlstand gearbeitet haben. Also
ja.
Eigenheim und so weiter und so fort. Und du würdest sagen, wir arbeiten jetzt für...
Für uns.
Für uns. Also so ein bisschen wie nach der Maslow'schen Bedürfnispyramide, so erst Grundbedürfnisse, dann Zeit für Freunde haben und so weiter. Das geht ja alles mit Wohlstand einher.
Ja.
Und dann letztendlich Selbstverwirklichung für uns letztendlich.
Genau, weil ich meine, wir haben das ja gesehen, wir sind aufgewachsen mit den Leiden von den Generationen davor. Viele von uns wissen, wie es ist, irgendwie aufzuwachsen, wo die Eltern nicht immer Zeit haben oder wo man einen komplett absenten Vater hat oder es Probleme gab in der Familie. Ich glaube, Themen wie, man versucht jetzt sehr aufzuarbeiten, Themen wie irgendwie mentale Gesundheit sind sehr, sehr wichtig, weil es einfach so Sachen sind, die im Hier und Jetzt sind und wie wir uns versuchen auch viel mehr mit uns jetzt und auch mit unserem Platz auf diesem Planeten auseinanderzusetzen. Es ist kein Zufall, dass wir so viele Vegetarier auf einmal haben und dass so viele Leute sich dem bewusst ist. Und ich glaube, das ist ein sehr guter Trend, den wir gerade sehen. Und klar, manche beschweren sich, dass wir faul sind, aber ich finde, es sind wir nicht. Viele Leute sind auch gar nicht faul. Aber da einfach, dass sich einfach die Prioritäten verändert haben und das meiner Meinung nach zu Recht. Wir müssen uns halt auch den Bedingungen anpassen, die wir sehen. Und ich finde, jeder hat das Recht, ein erfülltes Leben zu führen.
Mhm. Ja, absolut, ja, ja. Glaubst du das, oder wie glaubst du, werden die Auswirkungen sein? Weil wir haben jetzt eher von der westlichen Welt gesprochen, wo dieser Wohlstand eben auch vorhanden ist und so weiter. Wie glaubst du, wird sich das auf Länder auswirken, die gerade in dieser Entwicklungsphase sind? Ich nehme jetzt mal Indien zum Beispiel oder auch Afrika. Werden die dann einfach dieses Zeitalter des Computers überspringen, direkt ins Zeitalter des Smartphones und der künstlichen Intelligenz einsteigen, also so ein paar Steps?
Ja, teilweise haben sie es ja schon. Also teilweise gibt's ja Nationen, die verschiedene technologische Evolutionen sozusagen übersprungen haben. Das nennt man irgendwie auf Englisch Leapfrog, also wie so ein Frosch, dass man so, so Sachen überspringt, ist natürlich sicherlich eine Möglichkeit. Ich kenne mich leider ein bisschen zu wenig davon aus, um da irgendwie jetzt viel irgendwie qualitativ irgendwie auch so Vorhersagen zu machen, wie es gehen kann oder wie es gehen sollte. Ich würde mir immer wünschen, dass wir als Bevölkerung weniger dieses regionale, nationale Denken haben, sondern eher mehr globales Denken. Wir sitzen alle im gleichen Boot und dass wir uns auch versuchen, da mehr mitzunehmen. Aber ich weiß, dass es ein sehr schwieriger Prozess ist, das zu machen und auch richtig zu kommunizieren, weil wir kriegen das ja mit Themen wie Zuwanderung und allem möglich, wie emotional das belastet ist und was dahinter steckt, was da für Ängste hinterstecken vor dem Fremden, vor Sachen, die wir nicht kennen. Ähnlich wie bei der Technologie. Überall kommen die gleichen Themen auf, ja. Leute haben Angst, weil Menschen in China ihnen den Job wegnehmen. Andere haben Angst, weil Technologie, künstliche Intelligenz den Leuten den Job wegnimmt. Das sind alles schon auch berechtigte Ängste und wir müssen den Leuten da auch in entgegentreten und offen sein. Und wir leider in unserer Gesellschaft gerade ist, wir definieren uns sehr stark unter, was uns unterscheidet. Schön wäre es zu finden, zu überlegen, okay, was sind einfach die Sachen, die uns zusammenhalten oder die uns verbindet und uns da versuchen, als Gesellschaft auch weiterzuentwickeln. Und ich meine, das ist unsere Aufgabe so ein bisschen, ich meine, in der Revolution und oder in der Evolution auch, wo wir stehen. Ich meine, wir haben einen großen Weg genommen, wir haben einen großen Sprung gemacht. Ich würde nicht gerne im Mittelalter leben oder sonst wo. Ich meine, ja. auch davor, ich habe einen Blinddarmdurchbruch mal gehabt, ich wäre schon längst tot gewesen. Wenn ich irgendwie selbst vor 100 Jahren gelebt hätte, wäre es wahrscheinlich auch kritisch gewesen. Und da ist schon schön zu sehen, zu was wir in der Lage sind. Aber ich glaube, wir sind zu viel mehr in der Lage. Und es kann sein, dass künstliche Intelligenz einfach die nächste Stufe in der Evolution sein könnte.
Wenn wir sie richtig einsetzen, ja.
Ja.
Ja. Also ich habe letztens einen guten Podcast gehört zu, beziehungsweise auch einen Vortrag gehört, auch an der THI, zu Quantencomputer, weil mich einfach mal interessiert hat, was hat es denn damit genau auf sich?
Ja.
Ist ja eine schier unendliche Rechenpower, die du da letztendlich zur Verfügung gestellt bekommst. Und da ist es jetzt gerade so, dass quasi die USA und China so ein bisschen das Rennen miteinander machen.
Ja.
Und ich meine, wenn die diese unfassbare Rechenpower haben, dann auch noch mit dazu und jetzt... Keine Ahnung, beide Regierungen haben so ein bisschen Dreck am Stecken, würde ich mal behaupten. Aber also wenn eine Nation oder eine Person letztendlich dann quasi die diktatorische Macht über den stärksten Computer der Welt bekommt, die dann eben auch das komplette Internet durchsuchen kann, auf vielleicht auch sämtliche Sicherheitsbarrieren durchbrechen kann, in Kameras und so weiter und so fort eindringen kann, auf Gesichtserkennungen machen kann und so weiter. Ich meine, wenn man nach China guckt, da wird schon ganz viel von dem umgesetzt, ohne so einen Supercomputer oder einen Quantencomputer zu haben. Und dann vielleicht auch noch die Kombination, das habe ich immer noch in meinem Kopf, so Boston Dynamics, diese Robo-Dogs und Kampf, also diese Roboter.
Also Kampfroboter sind es nicht, aber ja.
Okay, die Polizei setzt sie inzwischen schon ein.
Ja.
Kampfhunde, Kampfroboter sind es nicht, hast recht, ja. Aber es sind so ein bisschen diese Robo-Dogs, lassen wir es dabei.
Ja.
Wenn das alles miteinander kombiniert wird, es ist schon sau scary, Mann.
Ja, ich meine, das stimmt schon, was da alles passiert und was man da damit machen kann. Deswegen finde ich es ja auch schön, dass es die Open-Source-Bewegung gibt
ja.
Und dass die sehr, sehr stark ist und sehr vertreten ist, weil es wirklich ein Werkzeug ist, das man vielen Leuten in die Hand geben sollte. Und ich meine, ich merke es ja mit ChatGPT, das ist die Möglichkeit, einfach auch vieles fairer zu machen, weil ich habe zum Beispiel mal für einen ehemaligen Professor als Research Assistant gearbeitet und ihm geholfen, ein Buch zu schreiben über künstliche Intelligenz. Da habe ich mir auch damals auch sehr viel Wissen angeeignet. Und ich war sozusagen sein Private Research Assistant und er hat mich praktisch genutzt, wie ich jetzt heutzutage ChatGPT nutzen kann. Und jetzt kann ich mir vorstellen, jetzt hat jeder, wenn er es weiß, wie man es richtig nutzt, seinen eigenen privaten Research Assistant und habe da die Möglichkeit zu arbeiten, genauso wie jetzt das Internet uns ermöglicht hat, mit YouTube eigentlich theoretisch eine Bildung umsonst zu bekommen. Ich muss kein Geld ausgeben und ich kann mir beibringen, wie ich code, wenn ich will. Hat man viele natürlich tolle Möglichkeiten und
das stimmt allerdings.
Und ja. Ich hoffe, und deswegen sage ich ja, es sind am Ende des Tages sind immer noch Menschen, die Sachen entwickeln. Die das entwickelt haben, selbst wenn wir sagen, es gibt ein ChatGPT, das Sachen machen kann, die wir nicht geplant haben, nicht gedacht haben, ist es vielleicht noch irgendwie schön zu wissen, dass wir das eigentlich auch programmiert haben, dass wir dazu in der Lage waren.
Obwohl die ja teilweise jetzt auch schon gar nicht wissen, was da genau passiert.
Ja, klar, aber wir wissen auch viel nicht, was bei uns passiert im Kopf.
True, ja, das stimmt allerdings.
Und das ist nun mal so. Und wie gesagt, ich glaube, der Tenor ist einfach, ich glaube, es gibt viele, viele tolle Möglichkeiten. Wir stehen natürlich vor Herausforderungen. Es ist nicht das erste Mal, dass wir vor Herausforderungen gestanden sind, damals mit dem Manhattan-Projekt und den Atombomben,
ja.
Was das für die Welt bedeutet hat. Und sehe ich auch wieder, dass wir in einem ähnlichen Moment schweben, nur dass ich die Upsides von künstlicher Intelligenz noch mal höher einschätze als von der Atombombe oder der Technologie, die hinter einer Atombombe steht.
Ach so, ja.
Ja,
ja, definitiv. Du hast gerade auch noch mal angesprochen, deinen persönlichen Researcher zu haben. Also erstmal, ich finde es geil, dass du dem Ganzen als jemand, der sich sehr positiv oder sehr viel damit beschäftigt, dass du dem Ganzen sehr positiv entgegenblickst, weil scheinbar diese ganzen Fragen, die ich dir gerade stelle oder diese dystopischen Szenarien vielleicht, die ich dir gerade so ein bisschen vorgestellt habe, damit hast du dich scheinbar auch schon so ein bisschen beschäftigt oder auseinandergesetzt, um dir deine Meinung letztendlich auch zu bilden zu dem Thema.
Ja.
Von dem her finde ich es gut, dass du dem Ganzen schon mal positiv gegenüberstehst.
Also ich bin erstens, ich bin ein positiver Mensch und zweitens, ich glaube, man es ist nie richtig zu sagen, hey, sich die ganze Zeit zu beschweren und irgendwie den Kopf in den Sand zu stecken, sondern ja, das Einzige, was wir machen können, ist, wir können nur positiv sein oder wir müssen positiv sein, dass wir das schaffen. Wir haben viele Sachen geschafft, wo wir sind, wo wir stehen, und ich hoffe, wir werden auch die neuen Herausforderungen, und das künstliche Intelligenz ist nicht nur eine, Klimawandel ist natürlich auch, auch eine der Herausforderung, vor der wir stehen, wo auch künstliche Intelligenz einerseits helfen kann. Teilweise, wir haben gesehen, wie viel Energie verbraucht wird, um solche Modelle zu trainieren, natürlich das auch verschlechtern kann. Wir sind noch relativ am Anfang von der Entwicklung in unserer Menschheitsgeschichte. Und ich hoffe, uns bleiben noch viele, viele Jahre, und ich hoffe, wir schaffen das. Wir schaffen das, und ich hoffe, dass es meinen Kindern, und ich habe auf jeden Fall vor, Kinder in die Welt zu setzen. Ich kenne auch Leute, die sagen, okay, hey, wir wissen nicht, wo es hingeht, was passiert, ist gerade alles so unsicher, wollen wir nicht machen, also will ich auch gar nicht reinreden, manche sind auch sicherlich berechtigt, ich finde halt teilweise so, manchmal so ein ähnliches Argument wie zu sagen, hey, ich habe Angst vor dem Tod, deswegen bringe ich mich selbst um. Und ich glaube, wir müssen einfach positiv sein. Und
vor allem, das hat es ja eigentlich auch schon immer gegeben. Also wenn ich mir vorstelle, es hat im Zweiten Weltkrieg Leute gegeben, die Kinder auf die Welt gebracht haben.
Ja.
Alter.
Ja. Nee, und ich meine, wir müssen einfach zuversichtlich sein. Wir haben eine große Rolle mitzusprechen, wie unsere Zukunft ausschaut, und wir sollten uns damit beschäftigen. Und ich meine, am Ende des Tages, in 100 Jahren, wer erinnert sich natürlich noch an mich und die Sachen, die ich gemacht habe und die wir gesagt haben? Und das sage ich ja, wir Menschen stellen uns gerne, wir nehmen uns sehr gerne sehr, sehr wichtig und stellen uns auf einen großen Podest. Und deswegen sage ich auch, ich glaube, das ist die Möglichkeit, einfach wieder mehr ein bisschen mehr zu uns zu kommen, vielleicht mal auch auszuschalten. Und ich meine, jetzt gerade passt immer sehr viel nach außen hin. Und vielleicht auch wieder ein bisschen mehr den Weg und die Reise zu uns selbst zu finden und zu unserem Planeten vielleicht auch.
Ja, ja. Ja, drum finde ich gut, also du hast ja in deinem Leben auch, du jetzt als Person hast ja in deinem Leben auch beides letztendlich mit Yoga, deshalb auch dann das Startup in die Richtung,
ja,
dass du diesen Ausgleich letztendlich dann vielleicht auch so ein bisschen für dich hast.
Ja, genau, ich glaube, das haben wir noch gar nicht erwähnt, ich bin auch sehr Yoga begeistert, das habe ich für mich irgendwann mal entdeckt, so auch als Ausgleich zu den vielen Sachen, die ich mache, und habe vor einem Jahr ein Startup in dem Bereich entwickelt, im Yoga-Bereich, und ich fand es sehr spannend, weil viele Leute gesagt haben, hä, wie passt das zusammen, Yoga und künstliche Intelligenz, und dann war ich so, ja, muss ja nicht immer alles zusammenpassen, das füllt mich halt einfach aus, das erfreut mich, und mittlerweile benutzen wir sehr viel KI in unserem Startup, gerade hinten raus im Operativen, um zum Beispiel viele der Sachen zu automatisieren, wo man vielleicht früher hätte jemanden einstellen müssen, aber die vielleicht auch langweilig sind, wo wir jetzt sehr gut einfach im Backoffice sehr viele repetitive Aufgaben mit künstlicher Intelligenz unter anderem einfach automatisiert haben und dass man die gar nicht mehr so machen muss. Auch in der Produktentwicklung und so benutzen wir künstliche Intelligenz, und passt sehr gut zusammen und sehr viel Spaß macht's. Und umgekehrt, zum Beispiel in meinen Vorlesungen oder wenn ich Vorträge halte, ich baue immer Meditationsübungen aus dem Yoga ein, und kommt auch sehr gut an. Und irgendwie schließt sich der Kreis wieder.
Geil. Was macht ihr da im Backoffice genau damit? Also was automatisiert ihr da genau?
Naja, wenn zum Beispiel E-Mails kommen, mit Bestellungen kommen, alles Mögliche, dass halt die ganzen Bestellungen automatisiert werden hintenrum, dass wir da möglichst wenig machen müssen. Ja? Dass wenn jemand sagt, er möchte ein Produkt haben, dass wir da nicht mehr irgendwie jemand drüber schauen muss, sondern einfach, er sagt das Produkt und es wird eigentlich automatisch zu ihm geschickt. Oder zu der Person.
Okay.
Und da kann man viel mit KI machen, in manchen Bereichen nicht. Das wird man immer mehr mit KI machen können. Man wird natürlich auch, zum Beispiel mit ChatGPT, kann man dann auch sehr individuell auf den Kunden theoretisch komplett automatisiert angehen und mit dem auch chatten und interagieren.
Ja, stimmt.
Und kann man da auch mehr und mehr machen. Ob man das machen will, ist natürlich eine andere Frage. Und da, aber das ist das Ziel. Und deswegen sage ich auch irgendwie, Startups haben halt den Vorteil, die können von Anfang an jetzt die Prozesse neu denken. Ja, wir müssen jetzt nicht argumentieren in der Theorie, warum wir 30% der Leute rausschmeißen, weil wir jetzt KI einsetzen, sondern wir können von Anfang an was so aufbauen, dass wir vor allem Leute haben, die in den Aufgaben gut sind, in denen wir als Menschen einfach gut sein müssen, irgendwie in ästhetischen, kreativen Aufgaben, in Content Creation, die man natürlich dann auch wieder mit KI unterstützen kann dort.
Das macht komplett Sinn, ja. Dann ist natürlich die da ist jetzt natürlich die große Frage, weil bei ChatGPT kommt es jetzt zum Beispiel darauf an, richtig zu prompten. Also Shit in, Shit out, genau das gleiche zählt für die künstliche Intelligenz genauso. Wenn ich nur Mist reinwerfe, dann bekomme ich halt irgendwie irgendwas angezeigt, aber vielleicht nicht das, was ich jetzt eigentlich erwartet hätte. Gibt es eine Formel, wie man vernünftig promptet?
Ja, es gibt schon auf jeden Fall Sachen, die man beachten soll. Ich meine, die meisten Leute prompten, also es gibt generell was man beachten sollte, wie man promptet und wie nicht. Ja, also man kann sich überlegen, wenn ich jetzt ChatGPT benutze und weiß, okay, was sind die Limitationen. Wenn es darum geht, etwas zu prompten oder was rauszubekommen aus ChatGPT, das faktisch korrekt ist, dann muss ich ein bisschen anders vorgehen. Wenn es darum geht, hey, erzähl mir mal eine Geschichte, schreib mir ein Gedicht, dann kann ich ChatGPT ganz easy nutzen, dann muss ich mir keine Gedanken machen. Jetzt gibt es dann die Sachen so, muss ich jetzt was fragen, wo ich sage, okay, ist sehr wichtig, dass es faktisch korrekt ist, und wenn die Antwort ja ist, ist halt die Frage, kann ich es kontrollieren? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin kein großer Mathematiker, muss ich ehrlich gestehen, wenn ich jetzt sage, hey, finde mir den Lösungsweg oder beweise mir, mach mir bitte diesen mathematischen Beweis, und dann ChatGPT irgendwas schreibt. Ich kann das ja nicht kontrollieren. Ich habe nicht das Wissen dazu, nicht die Fähigkeit dazu. Deswegen würde ich ChatGPT nie verwenden, ja, weil ich das einfach nicht nachschauen kann. Mhm. Und ich bin ja am Ende auch noch verantwortlich, was rauskommt, weil es ja ein Werkzeug ist. Ich kann ChatGPT nicht die Verantwortung geben, sondern ich bin verantwortlich, was rauskommt. Und das ist ja auch noch gut so. Und benutze es halt für Sachen, wo ich es weiß, und dann schaue ich halt einfach nochmal nach. Stimmt das wirklich so? Und viel schreibe ich halt einfach, nutze ich es einfach, um meine Gedanken schöner aufzuschreiben. Ich schreibe sehr viel und dann sage ich, okay, hey, das und das ist, was ich glaube, bitte formuliere das aus, so dass es halt schön geschrieben ist und schön klingt. Und auch beim Prompt, wie ich prompte, kann ich auch viele Sachen richtig oder falsch machen. Generell sage ich zum Beispiel dieses Beispiel von dem, nimm es wie einen privaten Research Assistant. Umso mehr, und ich sehe, die Leute geben einfach keinen Kontext, umso mehr du sagst, was du machen willst und wieso du es machen willst, umso besser kann der Algorithmus darauf reagieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte irgendwo in den sozialen Medien posten, dass wir einen Podcast zusammen gemacht haben, um den zu promoten, sage ich nicht, mach mir einen Post, dass ich einen Podcast gemacht habe, weil dann kommt irgendwas sehr Generisches raus, was überhaupt nicht stimmt. Dann würde ich sagen so, ich möchte, dass du mir dabei hilfst, einen Post für die und die soziales Medium zu kreieren. Und dann würde ich beschreiben, worum es geht. Ich habe mit dir einen Podcast aufgenommen. Ich würde wahrscheinlich dann sogar noch deinen Lebenslauf reinkopieren, damit das Kontext hat und weiß, worum es geht. Ich würde sagen, was wir gesprochen haben. Ich würde gucken, dass ich möglichst viel Kontext gebe. Mhm. Ich würde beschreiben, was das Szenario ist. Möglichst viel Kontext gebe. Und dann sage ich am Ende ganz genau die spezifische Aufgabe. Ich sage dann, bitte schreib mir einen Blogpost. Und dann sage ich meistens noch dazu, nimm besonders oder schreib ihn so oder so oder nimm besonders auf diese Punkte Bezug. Und dann kriege ich was, und dann sage ich manchmal noch, benutze irgendwie Emojis und welche Hashtags dazu. Und dann kriege ich einen sehr, sehr guten Text. Da gehe ich nochmal drüber, ändere Sachen, die für mich nicht passen, aber da kriege ich was raus, was wirklich top ist. Und oftmals, wenn man mir jetzt meine Prompts anschauen würde, die sind teilweise viel, viel länger als das, was unten am Ende rauskommt. Und viele Leute verstehen nicht, dass man das wirklich so nutzen muss, dass man das wirklich wie ein Research Assistant genau sagen muss, worum es geht, was man haben will. Aber wenn man das rauskriegt, dann ist es genial. Mhm. Ich nutze ChatGPT für alles.
Interessant, dass bei dir die Prompts länger sind als dann das Ergebnis. Aber es macht auch irgendwo Sinn, weil es ist super schwer, einen kurzen Post zu machen, der stichhaltig und aussagekräftig ist.
Ja.
Crazy.
Ja, weil irgendwo musst du ja die Informationen hergeben. Klar. Umso weniger Informationen es hat, umso mehr musst du es erfinden. Und umso größer ist dann die Wahrscheinlichkeit auch, wenn es erfindet, dass es nicht das ist, was du haben willst. Deswegen, umso mehr Informationen du theoretisch gibst, ja, natürlich gibt es da irgendwo Limits dazu, aber tendenziell umso besser wird's.
Kann ich bei GPT-4 jetzt auch schon Dokumente hochladen, weil du gerade meintest, du würdest meinen Lebenslauf noch mit hochladen?
Nee, ich würde den einfach so rauskopieren. Ja? Ich würde gucken, was du vielleicht auf LinkedIn geschrieben hast. Das würde ich einfach nehmen, Copy-Paste reintun.
Das kapiert das Tool?
Ja, das kapiert das.
Also ich kann einfach Steuerung A alles markieren auf der Seite, reinkopieren?
Ja, das mache ich die ganze Zeit.
Echt
jetzt? Ja, klar. Und klar, GPT-4... kann es nicht, aber du hast Plugins, also, und es kommt ja auch mehr. Also die Technologie bleibt ja auch nicht stehen, das wird auch immer potenter. Und du hast jetzt viele Funktionalitäten, die gibt es noch nicht. Die gibt es in der USA teilweise, hast du Zugriff auf andere Beta-Versionen. Kann es zum Beispiel auch nicht, aber da hast du dann Plugins, wo du dann einfach zum Beispiel ganze Dokumente hochladen kannst und dir das zusammenfassen kannst, anschauen kannst. Auch wo dann, ich meine, in dem Fall ist ja ChatGPT sehr auf diese Nutzeroberfläche begrenzt, aber wo du dann auch Plugins hast, wo du dann zum Beispiel sagen kannst, hey, ich möchte von da an da in den Urlaub fliegen und ich möchte irgendwo an den Strand sein und mein Budget ist so und so, wo es dir ein paar Urlaubsvorschläge raussucht und dir auch die Flüge raussucht und dann theoretisch auch die Hotels buchen kann und sagen kann, hey, ich habe diese 10 Optionen für diese Zeit gefunden, die in dein Budget reinpassen, die dir entsprechen und hier sind die Flüge, sag mir, soll ich einen davon buchen und dann könntest du dir das Hotel buchen, die Flüge buchen und kann halt immer mehr machen. Und dahin wird es auch gehen, dass es immer mehr connected miteinander sein, was sehr cool ist, aber auch viele neue Risiken birgt.
Aber crazy.
Ja.
Und dafür gibt es die Plugins jetzt schon.
Du kannst zum Beispiel sagen, so, du kannst theoretisch, wenn du überlegst von den Plugins, wie die zusammenspielen, dann hast du so ein Plugin, wo du dann Bilder reinposten kannst und dann Plugins, die dann mit so einer Shoppingliste zusammen sind, wo du sagen kannst, du kannst ein Bild von deinem Kühlschrank machen. Tust es rein und sagst, so schaut mein Kühlschrank aus, das ist da drin, was kann ich mir kochen, und dann sagst du vielleicht noch, ich bin Vegetarier, und dann sagst du, das ist das, aber die Lebensmittel brauchst du noch dazu, ich kann dir die direkt bestellen, wenn du willst.
No way.
Doch?
Alter. So ungefähr muss ich das doch angefühlt haben, als es damals in den Ende 90ern, Anfang 2000er Jahren, kurz bevor die Dotcom-Blase geplatzt ist, ja, die ganzen Internetfirmen aus dem Boden geschossen sind, oder?
Ja, also ich meine, viele verrückte Sachen passiert und wir sehen ja gerade auch in der Startup-Szene, in der Venture-Capital-Szene, wie gerade Geld auf AI geworfen wird und zwar ohne sich groß Gedanken zu machen und wie diesem Hype hinterhergerannt wird und da ist viel, viel Schrott dabei.
Ja.
Ja. Ähnlich wie bei der Dotcom-Blase ist ja auch viel Schrott dabei und ich hoffe, dass die Leute auch verstehen werden, was gute Investments sind und was nicht und was wirklich langfristig Sinn macht und was nicht.
Ja. Ja, das wird definitiv spannend und man muss auch dazu sagen, wenn man diesen Vergleich nochmal hernimmt mit der Dotcom-Blase, ich meine, als die dann geplatzt ist, war ja nicht vorbei mit dem Internet.
Ja.
Sondern dann ging es erst so richtig los.
Ja, das stimmt.
Also.
Und ich meine, theoretisch, wir hatten ja schon zwei Blasen oder zwei AI-Winter. Also wir sprechen ja schon von künstlicher Intelligenz seit den 50er Jahren. Und es gab Zeiten, wo wir Hochphasen hatten, wo wir gedacht haben, wir können sehr viel machen. Und dann wurden wir wieder in die Realität zurückgeworfen. Und so, nee, schaffen wir immer noch nicht die Sachen, die wir uns vorgenommen haben. Und dann wurde weniger Geld natürlich in die Forschung gepumpt und dann hatte man solche Winter gehabt, aber jetzt glauben wir, ich glaube es auch, dass diese Low-Phase vorbei ist und das jetzt einfach irgendwie fast exponentiell wahrscheinlich weiter sich entwickeln wird und nach oben geht.
Abgefahren, ey. Ja, aber das glaube ich auch, weil es halt jetzt auch in der breiten Bevölkerung angekommen ist und weil es eben dieses Anwendungsfeld einfach so unfassbar breit ist, jetzt schau mich an, ich habe gar keinen technischen Background. Mich interessiert es zwar, aber ich habe gar keinen technischen Background. Brauche ich auch überhaupt gar nicht. Sondern ich kann das Tool mit meinen Fähigkeiten, die ich besitze, nämlich zu sprechen und tippen zu können,
ja,
damit kann ich es letztendlich nutzen.
Ja.
Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir irgendwann an den Punkt kommen werden, weil ChatGPT kann ja schon Python-Code zum Beispiel programmieren,
ja,
der vielleicht nochmal überarbeitet werden muss, aber ich bin auch überzeugt davon, dass es irgendwann an diesen Punkt kommen wird, dass dieser Code dann funktioniert. Und dann kannst du dem Ding halt sagen, so, setz bitte meine Idee um. Gut gepromptet, sehr ausführlich, in menschlicher Sprache formuliert, aber letztendlich dann als Code ausgeworfen und vielleicht als Tool dann verfügbar.
Also es gibt ja schon auch so Tools, die nennen sich AutoGPT. Und was die machen ist, die schreiben Prompts für sich selbst, für ChatGPT. Also dann gibst du zum Beispiel ChatGPT eine Aufgabe, mach mir einen Kurs über künstliche Intelligenz und dann fängt es an, mit sich selbst praktisch zu interagieren und so lange Prompts zu schreiben, bis es halt das irgendwie gemacht hat. Dann fängt es irgendwie an, die erste Aufgabe, die es sich gibt, suche mir vergleichbare Kurse raus, damit ich weiß, was die machen. Und dann macht das so Research und dann macht das alles praktisch von selbst und dann stellt sich immer selbst neue Aufgaben und macht das alles selbst. Also es geht auf jeden Fall dahin und es geht jetzt schon dahin.
Also ChatGPT spricht dann mit sich selber quasi letztendlich, oder wie?
Ja, genau. Das ist irgendwie so eine Applikation, wo es halt immer so eine iterative Schleife ist so und wo es sich selbst, also nicht mehr, es nennt sich AgentGPT und dann gibt es, wo es sich selbst Prompts für sich selbst macht.
Aber clever.
Sehr clever.
Ja, geil.
Ja. Kann ich auch überlegen, wo es hinführen wird, ja, aber...
Ja, klar, und auf welche Daten es dann letztendlich auch zugreift, ob es dann nicht irgendwann immer das Gleiche ist.
Ja, oder wie man kontrollieren kann, dass es die Prompts auch, dass da jetzt nicht geprompt wird, wie bringe ich jemanden um für möglichst wenig Geld und dass es dann auch ausführt.
Ja, 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 stimmt.
Und da, das ist wichtig, da zu gucken.
Oder dass sich die künstliche Intelligenz dann denkt, um das beantworten zu können, muss ich X ausführen, also muss ich diesen Mord ausführen. Ja, okay.
Ja. Und deswegen hast du ja diese Begrenzungen drin und das war ja auch die Idee von OpenAI, lassen wir erstmal die Bevölkerung damit spielen und die uns sehr schnell dann Feedback gibt, was ist okay.
Ja.
Und dann kam halt irgendwann, hey, ist nicht okay, irgendwie Twitter, was ich nicht auf Twitter, was ich auf Tinder praktisch schreiben soll und was ich da posten soll,
ja,
finde ich jetzt moralisch ehrlich gesagt nicht so verwerflich, aber aber man hat sich entschieden, dass man das nicht machen will.
Ja.
Ist doch okay.
Ja, ist okay. Ja, muss man wahrscheinlich in der Gänze dann auch verstehen, warum das dann abgeschafft wurde und so weiter. Weil jetzt sitzen wir zwei vielleicht da und wir haben vielleicht auch Moral und Werteverständnis oder überhaupt Werte. Gleiche, und es ist halt nicht immer überall so richtig, genau. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ist es immer wieder verblüffend, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo jeder ohne Probleme die Schrauben von einem Auto lösen könnte.
Ja.
Keiner tut's. Oder? Also das habe ich mir letztens gedacht, als wir auf der Autobahn gefahren sind. So, mein Auto steht immer an irgendeinem anderen Ort und die Schrauben bleiben drin, obwohl jeder easy rausschrauben könnte.
Ja, ich meine, unsere Gesellschaft basiert ja sehr viel auf Vertrauen, das wir irgendwie aufbauen über Geschichten, die wir gemeinsam erzählen, über eine gemeinsame Tradition. Ist ja auch nichts anderes als Geschichte.
Richtig.
Und deswegen ist es ja auch schade zu sehen, weil einerseits gibt es so Outlier wie zum Beispiel Elon Musk oder Albert Einstein, die unsere Gesellschaft extrem vorangetragen haben. Aber eine einzelne Person kann einer Gesellschaft auch extrem schaden. Ja, also sehen wir auch ganz viele Beispiele dafür. Und klar, sagst du, das macht keiner. Aber wenn es einer machen würde, wenn ich wirklich böswillig bin und handeln will und es gibt Leute, die künstliche Intelligenz böswillig einsetzen, ja, da kannst du noch irgendwie was machen und das missbrauchen. Also du hast ja mittlerweile die Möglichkeit, innerhalb von 3 Sekunden deine Sprache zu kopieren mit künstlicher Intelligenz. Und es gibt natürlich jetzt schon die ersten Scammer, die anrufen mit der Stimme der Tochter und sagen, ich bin entführt worden, ruf nicht die Polizei, das ist das Geld, das du überweisen musst, du hast eine Stunde Zeit, wenn du irgendwelche Rückfragen stellst, dann ist deine Tochter tot. Gab's. Also ich erfinde das gerade nicht, sondern wow, es gab dieses Beispiel, dass du halt machen kannst. Und das sind diese Herausforderungen, von denen wir sprechen, mit denen wir lernen müssen, umzugehen und zu wissen, wie wir darauf antworten müssen. Und das ist natürlich, ja, natürlich sagen wir, das ist was wir nicht machen wollen, weil das ist klar illegal, aber es gibt Leute, die nicht diese Skrupel haben, damit umzugehen. Deswegen haben wir leider auch Gefängnisse und deswegen gibt es halt solche Sachen. Ich meine, früher haben wir uns die Köpfe eingeschlagen, weil wir keine Regeln hatten. Früher durftest du, wenn dir jemand was geklaut ist, hattest du die Recht, zum Beispiel die Frau von dem zu töten. Also wir haben uns ja schon auch weiterentwickelt, aber es gibt immer noch Leute, die irgendwie böswillig sind. Und da ist halt dann auch schwer zu sagen, wie gehen wir denn damit um? Was können wir machen? Wie können wir zum Beispiel auch, ja, unser Rechtssystem da auch modern machen und unser politisches System, und weil die hinken auch alle nur hinterher. Und da kann vielleicht auch künstliche Intelligenz auch wieder eine Chance sein, das wieder fit und modern zu machen, bereit zu machen, mit modernen Herausforderungen zu kämpfen, ja, weil das wird es immer geben.
Ja, vor allem ist es halt auch ein Konzept, das schwer zu verstehen ist. Ich meine, ich nehme dir was weg, mir wird der Arm abgehakt, das hat physische Konsequenzen.
Ja.
Aber ich muss ja nicht mal mein Haus verlassen, ich muss nicht mal selber irgendwas sprechen, sondern ich nehme die Stimme von irgendeinem Reel aus Instagram raus, weil da, ja, habe ich mindestens diese 3 Sekunden, hack mich dann nochmal irgendwie in das Telefon rein oder krieg die Nummer irgendwie anderweitig raus oder ruf vielleicht sogar über Instagram die Mom dann an.
Ja.
Mit diesem Bot im Hintergrund. Puh, ja, das ist schon crazy. Also das ist, ja, aber so wie du sagst, das wird es immer geben.
Ja.
Egal mit welcher...
Ich meine, es gibt immer wieder neue Scammer, es gibt immer diesen Enkeltrick, ja, und mit neuer Technologie, ja, werden die natürlich auch die schlafen auch nicht, die nutzen das halt auch.
Und auf der anderen Seite kannst du es halt dann auch dafür nutzen, dass du, weil Bruce Willis hat jetzt seine Bildrechte und seine Stimmrechte abgegeben.
Ja.
Und daraus kann dann zukünftig mit künstlicher Intelligenz Filme weiterhin, also Stirb langsam, boah, ist bitter, aber Stirb langsam 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gedreht werden ohne ihn.
Ja.
Wenn es hart auf hart kommt.
Ja, theoretisch, ja, natürlich. Und ja, also viele gute Sachen, viele Herausforderungen und wir sind gerade auch erst am Anfang. Wir müssen uns natürlich auch da irgendwie rüsten. Das ist halt auf einmal da und es geht halt nicht mehr weg. Oder wir werden es nicht mehr wegbekommen.
Ja.
Und deswegen sage ich halt, verschließen wir uns nicht davor, versuchen wir damit zu arbeiten. Was anderes bleibt uns nicht übrig. Lasst uns da positiv reinschauen. Wir können das, wir schaffen das. Da müssen wir alle mitmachen. Oder möglichst viele Leute sollten mitmachen. Und dass wir uns wirklich auch als Spezies weiterentwickeln und irgendwie auch besser werden und mehr Wohlstand für alle, auch für die nachfolgenden Generationen generieren und auch hoffentlich für unseren Planeten und den anderen Lebewesen, mit denen wir irgendwie zusammenarbeiten. Jetzt sieht man schon, kommen so meine yogischen Philosophien hoch und durch, aber das ist halt so, wie ich denke. Und für mich ist es wichtig und das ist so meine Motivation, was mich antreibt, was mich irgendwie aus dem Bett morgens holt und warum ich heute zum Beispiel hier bin und drüber zu sprechen und versuche, ganz viele Vorträge zu halten, weil ich das einfach da viele Leute inspirieren will, diesen Schritt zu gehen.
Nice, sehr cool. Also ich werd bald auch mit jemandem über Permakultur zum Beispiel sprechen.
Ja.
Und das ist ja auch ein super komplexes System. Und es wäre auch geil, so wie du sagst, so wir brauchen vielleicht keinen Dünger mehr oder kein Insektenvernichtungsmittel. Es gibt eh schon viel zu wenig Insekten auf dieser Welt. Sondern wir schaffen es über ein vernünftig abgestimmtes System, über künstliche Intelligenz dann rauszufinden, welche Sorte baue ich gerade wo an, wie ergänzen die sich optimal, damit dieses Land so bewirtschaftet wird, dass es harmonisch letztendlich für uns dann Lebensmittel wieder zur Verfügung stellt.
Ja, und ich meine, das ist ja sehr schön, du hast gesagt, es ist ein sehr komplexes System. Es ist zu komplex für uns Menschen, das zu verstehen. Es gibt so viele Faktoren, so viele Punkte, so viele Sachen, die darauf einen Einfluss haben. Das können wir gar nicht mitnehmen. Es gibt auch diesen berühmten, wenn irgendwie, keine Ahnung, ein Sack in China umfällt, dann hat es irgendwelche, kann es irgendwelche Konsequenzen auf mich hatten oder dieser Butterfly-Effekt, den man kennt. Und das ist einfach viel zu komplex, dass wir es nicht nachvollziehen können. Aber da kann zum Beispiel künstliche Intelligenz uns helfen, mehr Einblick zu bekommen oder sowas vielleicht mehr Einklang mit dem ganzen System, in dem wir leben, zu entwickeln.
Ja, das wäre schön. Das wäre schön. Ich bin gespannt, ob ich meiner Oma das erklären kann.
Die Frage ist halt, muss man manchen Leuten immer noch die Sachen erklären oder ist es vielleicht besser, wenn man die Sachen nicht erklärt?
Ja, das stimmt allerdings, das stimmt, weil es dann vielleicht zu verwirrend ist. Nee. Aber das ist vielleicht ein schönes Schlusswort, Tristan. Du hast mir nochmal ein paar Einblicke gegeben. Ich finde es auch schön, das einfach mal von jemandem gehört zu haben, der sich zum einen technisch auskennt, aber zum anderen auch diese philosophische und wirtschaftswissenschaftliche Sicht auf die Dinge hat. Und vor allem, dass du dem Ganzen positiv entgegenblickst, das beruhigt mich.
Ja, auf jeden Fall. Hat mich auch sehr gefreut. Ich war gerne dein Gast hier im Herrschaftszeiten im Herzen von München.
Sehr gerne.
Und hat sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich dann auch zu hören.
Sehr gerne. Magst du den Leuten vielleicht noch ganz kurz mitgeben, wo sie dich auf Social Media finden und nochmal vielleicht die Internetseite zu deinem Startup?
Ja, klar. Also ich bin relativ viel aktiv auf LinkedIn. Ihr könnt mir gerne folgen. Tristan Post. Tristan wie Tristan und die Solde und Post wie die Post. mein Startup heißt Yoga Cat. Schaut einfach vorbei. YogaCat.com. Ich schreibe auch viel über künstliche Intelligenz, habe einen Blog. Könnt mich gerne mal googeln und gucken, was ich alles so mache und verzapfe.
Sehr gut. Wir zapfen uns jetzt auch noch eins. Vielen, vielen Dank, Tristan, und bis bald.
Ja.
Tschüssi. Ja,